redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin es um Wissenschaft geht, mit dem Wissenschaftler Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein, der ein Wissenschaftskommunikator ist, ein ganz hervorragender.
Ich wurde geadelt. Dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass dir noch was anderes einfällt als Holger Klein. Im Vorgespräch hast du, als ich sagte, Percy auf dem Mars gelandet, hast du gesagt, ah ja, ist doch langweilig, so Freundchen, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was ist daran langweilig?
Natürlich ist das überhaupt nicht langweilig. Ja. Also das war jetzt nur so, um nicht zu ärgern gesagt, aber die Mission ist, es ist ja tatsächlich, also das habe ich jetzt eigentlich gerade nicht vorbereitet, aber es geht ja auch gerade so eigentlich, vielleicht finde ich das spontan, ein Artikel durchs Internet, der ist auf Golem veröffentlicht worden und heißt mit der Überschrift Mars Rover Perseverance tut kaum Neues und kostet trotzdem viel.
Perseverance, also spricht man den aus? Okay.
Perseverance.
Ich stolper immer darüber. Ich habe jetzt angefangen, ich nenne ihn nur noch Percy, weil ich irgendwo gelesen habe, die NASA-Leute würden ihn auch Percy nennen.
Ja, das ist ja, kann man auch Percy sagen dazu, klar. Vor allem der Twitter-Account von Percy ist super. Also nicht der offizielle Twitter-Account, der ist auch nett.
Es gibt einen inoffiziellen?
Ja, es gibt haufenweise inoffizielle. Der ist irgendwie, der heißt Percy. Percy Rover heißt der, verlinkt mir noch, und der ist echt, also das ist, der ist gemeinsam mit Ginny Helicopter, ist auch ein Twitter-Account, und die beiden, also der ist allein das, was er geschrieben hat, Percy, der inoffizielle Percy, als das Ding gelandet ist, das ist fantastisch, also das ist okay. Wirklich, also der ist deutlich besser als der echte Account. Und in Kombination mit Ginny Helicopter sollten alle folgen. Ist wunderbar. Okay. Dann hat sich ja noch irgendwie der Sarcastic Rover eingemischt. Das war ein inoffizieller Account vom letzten von Curiosity. Dann haben die rumdiskutiert und gestritten. Also hervorragend. Aber wie gesagt, also es Percy, also dieser eine Artikel, der jetzt darum geht, der Autor beschwert sich halt, ja, dass, ich weiß es nicht, dass das bei der Übertragung, dass da nicht so viel über Technik gesprochen wurde, sondern halt nur Leute erzählt haben, wie cool das alles ist, und dass halt ja irgendwie hier, dass das Ganze so teuer war und dass die Bildübertragungsrate so schlecht ist, und also im Prinzip, ich verstehe es nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist halt, wie gesagt, man kann ihn auch verlinken, wenn ihr das lesen wollt. Es
ist Clickbait, ne? Also alle finden die Mars-Mission cool, weil sie cool ist. Weil es cool ist, zum Mars zu fliegen und vor allen Dingen dann da auch noch zu landen. Du schreibst halt dagegen und kriegst dann deine Klicks. Also so macht der Axel Springer Verlag ja seit sehr vielen Jahren echt ein Vermögen.
Ja, ich habe keine Ahnung, wo Golem dazugehört. Die sind ja, glaube ich, unabhängig, oder?
Ja, aber können ja trotzdem sowas machen.
Ja, also wie gesagt, ich wollte es nur deswegen, eigentlich wollte ich den gar nicht ansprechen. Ich habe es ja deswegen erwähnt, weil du jetzt, dass das inoffizielle, nicht öffentliche Gespräch vor der Aufzeichnung öffentlich gemacht hast. Nein, also den einen Witz, den ich angewollt gesagt habe. Nicht, dass ich das da jemand glaubt, ich würde dem genau. Dazustimmen. Also selbstverständlich war das und ist das eine extrem coole Mission. Also ich habe das natürlich auch mit mir live angeguckt, wie das Teil gelandet ist. Und ja klar, weil es gab jetzt irgendwie nicht viel zu sehen, weil es gab ja nichts zu sehen, wie das gelandet ist. Aber allein so die Stimmung war halt schön. Mhm. Und jetzt gibt's ja auch was zu sehen. Jetzt ist ja erst gestern Abend sind die Bilder veröffentlicht worden, also die Bilder, der Film veröffentlicht worden. Ja, das erste Mal gibt es einen Film, wo du quasi in Echtzeit zuschauen kannst, wie so ein Teil auf dem Mars landet. Ja, also nehme an, du wirst ihn gesehen haben.
Ach, diese Mars-Mission hat keinen Applaus verdient und ich glaube, der Autor hört diese Sendung hier. Zumindest hat er früher Vrind gehört.
Ach so,
das weiß
okay.
Das weiß ich.
Ich habe jetzt gerade geguckt, wer es geschrieben
Freundchen,
hat.
Wenn ich dich nochmal irgendwo treffe, ne, ich weiß, wie du aussiehst. Natürlich hat diese Mars-Mission Applaus verdient, ohne dass ich deinen Artikel jetzt gelesen habe. Frechheit.
Ja. So, ich nehme an, du wirst das Video der Landung gesehen haben.
Das Video der Landung habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Nee, guck dir das an, es ist wirklich toll. Also du siehst halt zuerst, ich glaube, es fängt an mit der Öffnung des Fallschirmes, wo du halt dann siehst, wie der halt so am Fallschirm da so rumhängt. Dann wird das abgeteilt, dann siehst du hier das Hitzeschild wegfliegen und dann schwebt er halt da so, oder schwebt, fällt schnell vor sich hin. Auf die Marsoberfläche, das ist dann wirklich das immer näher und näher kommen und dann plötzlich starten die Bremsraketen, dann wird das Staub aufgewirbelt, dann löst sich unten so all das, was man halt immer so aus den Animationen kennt, ja, dieser Skycrane-Manöver, wo dieser Rover dann abgesetzt wird, an Raketenplattform schwebend abgeseilt, was man halt aus Animationen kennt, ja. Das siehst du in dem Video in echt.
Ach cool.
Ja, und das ist schon beeindruckend. Das ist jetzt noch mal abgesehen davon, dass es selbstverständlich eine technische und wissenschaftliche Leistung ist, dieses Teil da auf dem Mars abzusetzen.
Was ich so interessant fand, war, dass sie wesentlich präziser landen konnten als jemals zuvor in der Geschichte. Und das dann auch mit so einem geilen Raketending, weißt du, so ein Raketenkran. Wie cool ist das?
Mhm. Ja. Ja, aber erstens mal ist es natürlich eine extreme Leistung, da zu landen, weil das hat außer den USA noch niemand geschafft. Und ob es ein anderes Land schafft, wird sich dann zeigen, wenn China probiert, im Mai seinen Rover abzusetzen. Aber es ist jetzt quasi abgesehen dafür, dass es eben nicht die sind jetzt nicht nur deswegen hingeflogen, um da zu landen und das war's, sondern das kommt jetzt alles erst. Aber allein dieses Video, das du wirklich siehst, also wir haben Bilder, fast Live-Bilder vom Mars und so weiter, aber wir haben es noch nie gesehen, wie etwas aus dem Weltall auf einem anderen Planeten landet. Das haben wir noch nicht gesehen bis jetzt. Und jetzt haben wir es gesehen. Also das sind wirklich beeindruckende Bilder. Die sind es fast schon wert, ja. Auch wenn wir da vielleicht nicht widersprechen wollen, aber allein dieses Bild, das ist so beeindruckend, dass wir wirklich in der Lage sind, halt, ja, was auf einem anderen Planeten zu landen. Das wussten wir vorher auch schon, aber jetzt haben wir es gesehen. Ja, und das ist, ich finde das beeindruckend.
Ja, stimmt, jetzt existiert's.
Und dann, ja, was die Wissenschaft treibt, werden wir dann sehen. Also kann natürlich sein, dass es morgen kaputt geht, das Teil, und dann steht es rum und passiert nichts mehr, ja. Aber ich gehe davon aus, dass wir da in den kommenden Monaten und Jahren vielleicht.
Die Geologen werden sich freuen und die Exobiologen werden wieder keine Mikroben kriegen, denke ich.
Ja, gucken wir mal, also das ist halt das Problem. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt Perseverance Existenz von Leben oder vermutlich, wenn sowas überhaupt kommt, dann eben von früheren Leben halte ich für wahrscheinlicher als aktuelles Leben. Ich glaube nicht, dass das jetzt vermeldet wird, weil ich glaube, für das, um das wirklich eindeutig sagen zu können, also sodass da wirklich wissenschaftlich kein Zweifel besteht, ich glaube, das kriegst du entweder hin, wenn Menschen vor Ort sind, oder wenn dann halt diese Proben, die da zurückgebracht werden sollen, ich meine, das ist auch noch nicht klar, ob denn diese zweite Version stattfindet.
Achso, also ich wollte fragen, ob du weißt, wie weit die sind in der Vorbereitung, aber das ist gerade erst, es gibt nur ein Paper dazu, ne?
Ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, also das weiß man bei Weltraummissionen sowieso nie, da kann ja immer, braucht er wieder irgendwo, wenn eine Rakete explodiert, dann ist alles wieder auf Stopp für die nächsten Monate, also da habe ich tatsächlich jetzt keinen Überblick, aber das wäre halt die zweite Möglichkeit, wenn wir nicht Menschen auf dem Mars das lang genug sind, um diese Forschung anzustellen, dann wäre halt die zweite Möglichkeit, dass halt in den Proben zufällig halt was drin ist, was man dann auf der Erde entsprechend untersuchen kann. Also ich glaube, ohne dass Menschen draufschauen, werden wir keine eindeutige Bestätigung haben, sofern es die halt gibt, dass Leben auf dem Mars existiert hat. Also das wird auch Perseverance nicht einwandfrei feststellen können. Mhm. Aber wie gesagt, das gibt ja noch mehr. Also auch diese Drohne, die ja auch in diesem Artikel ein bisschen abgewatscht wird, wie man in Österreich sagt. Ja klar, die macht nicht mehr als fliegen und die war teuer. Aber es ist halt, irgendwann muss man halt mal anfangen. Ja, also bis jetzt ist noch nichts geflogen auf dem Mars, also nur von oben nach unten und dann war es unten. Aber gezielt geflogen ist noch nichts. Und das ist halt, wenn wir es hinkriegen sollten, tatsächlich standardmäßig Dinge auf dem Mars fliegen zu lassen, die Forschung anstellen können, dann wird es die Marsforschung oder die Planetologie allgemein deutlich verändern, weil da kann man viel mehr in viel kürzerer Zeit abdecken. Man kann irgendwie Dinge, ich kann so einen Rover jetzt, weiß ich nicht, irgendwie hier Kilometer hoch auf einen Berg hochfahren lassen oder vielleicht doch, weiß ich gar nicht, aber ich kann ihn jetzt nicht irgendwie über Schluchten, in der Drohne kann ich in der Schlucht reinfliegen lassen, kann ich auf den Berg rauffliegen lassen, ja. Mhm. Überall, das kann ich Dinge erforschen, die ich sonst nicht erforschen kann. Und um zu wissen, ob das geht, muss ich halt mal einen Teil hinschicken, dass das halt mal ausprobiert. Und das macht halt dann nicht viel mehr als auszuprobieren. Ja und das ist dann vielleicht teuer, weil es das erste ist. Aber so ist halt Wissenschaft. Das zu kritisieren, finde ich lächerlich.
Ja, das geht mir ja genauso. Also das ist, ich finde auch dieses Ganze, das ist jetzt auch, gibt jetzt auch wieder neues Geld für den ITER.
Das hatte ich auch in meiner Liste,
wo ich dann auch denke, also da regen sich ja auch alle so drüber auf. Und ich habe ja vor Jahren auch mal einen Resonator zum ITER gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Zahl war. Irgendwie sagte dann die Forscherin, mit der ich gesprochen habe, ja, und das kostet dann so und so viele Milliarden Euro. Und ich habe dann spontan so kam aus mir raus, so, oh, das ist aber günstig. Irgendwie, weil, weißt du, dann kostet halt eine Milliarde. Und dann kriegt der ITER halt, wie viel hat er jetzt gekriegt? 5 Milliarden hat er?
5,6 Milliarden
bis 2027.
Für 6 Jahre, genau.
Dann sind das 5,6 Milliarden. Das bringt im Zweifelsfall, jetzt können wir natürlich, alle ITER-Witze habe ich schon mal gehört, ja, also auch wann er fertig ist, nämlich in 20 Jahren, seit 20 Jahren. das bringt die Menschheit im Zweifelsfall wenigstens voran. Ja? Aber die gleiche Kohle in die Lufthansa zu gießen, bringt überhaupt niemanden voran. Noch nicht mal deren eigene Flugzeuge, weil die fliegen nicht, weil keiner reinsteigt. Das ja, ich finde immer so dieses, ja, Wissenschaft, das bringt ja alles nichts. Dann geht bitte alle mal zu Fraunhofer, wenn ihr unbedingt sofort Geld haben wollt, die da hinten rausfällt. Aber das ist halt, es ist halt immer Grundlagenforschung. Und das kostet halt Geld. Und das Geld kostet, der Witz momentan ist ja auch, dass Geld nichts kostet. Ja, also du kannst, als Staat kannst du jetzt zur Zentralbank gehen, kannst dir da Geld holen und musst noch nicht mal Zinsen dafür zahlen. Das heißt, eigentlich könnte die Bundesrepublik Deutschland einfach 100 Milliarden Euro in eine eigene Raumfahrtagentur investieren und den Mars
besiedeln oder sowas. Sag das den Bayern, die haben das doch, oder?
Stimmt. Die Bayern, genau.
Ja. Also die ITER-Meldung habe ich auch in meiner Liste, weil die auch interessant fand. Ich habe mich ja im letzten Jahr ausführlicher ein bisschen mit ITER beschäftigt, weil ich das für unsere Science-Buster-Show recherchiert habe, die ja um Klimawandel sich dreht, die ja auch schon wieder seit einem Jahr im Wesentlichen pausieren muss, aber irgendwann vielleicht mal wieder auf den Bühnen aufgeführt werden wird. Habe auch irgendwie ein sehr schönes, lächerliches Experiment gebastelt, um Kernfusion zu veranschaulichen und habe mich dann
eben auch mit ITER... Du machst kalte Fusion auf der Bühne, ne? Das muss man auch erstmal hinkriegen, ja.
Nein, ich mache eigentlich gar keine Fusion, also ich mache lächerliche Sachen und behaupte, es demonstriert Fusion. Aber es schaut lustig aus und es ist trotzdem ein bisschen cool, ist es schon. Aber das geht es nicht, sondern ich habe ITER deswegen genommen, einerseits, weil es interessante Technologie ist und weil es ja auch zumindest von gewissen Leuten immer als so, ja, jetzt bauen wir ITER und dann haben wir den Klimawandel gelöst, ja. Was natürlich, das ist halt Quatsch. Also man darf ITER und die Kernfusion nicht durch Klimawandel motivieren. Nee. Teilweise machen es auch Forscherinnen das, aber meistens machen es nicht, weil das, selbst das, wenn das...
Das passt ja auch vom Zeitplan her, ist das ein völliges Unding. Also wenn der Zeitplan so eingehalten wird wie jetzt, Sie schreiben ja, dass der 2060 ans Netz gehen kann. Ans Netz gehen würde bedeuten, dass das Ding ein funktionierendes Kraftwerk für einen Dauerbetrieb ist. Und das ist der ITER meines Wissens gar nicht. Das ist eine Forschungsmaschine.
Nee, also ITER ist quasi das Nachfolgeprojekt von JET. Ja, JET war auch so, arbeitet auch immer noch in Großbritannien. Und da ist das erste Mal wirklich so eine Kernfusion im eigentlichen Sinne gelungen. Ja, also da hat man Fusion aufrechterhalten und dann kam Energie raus. Ja, für eine Sekunde oder Sekundenbruchteil und es kam weniger Energie raus, als man reingesteckt hat. Aber zumindest hat es mal funktioniert. Ja? Und dann hat man jetzt eben ITER gebaut und ITER ist eben ein Forschungsreaktor. ITER ist nicht dazu gedacht, zu demonstrieren, dass man mit Kernfusion wirtschaftlich Energie gewinnen kann, sondern ITER soll zeigen, dass nicht machen kann, sondern dass man quasi das auf eine Art und Weise machen kann, die vielleicht mal zu einer wirtschaftlichen Produktion führt. Also mit ITER wird ganz viel ausprobiert. Also da geht es ja auch darum, dass zum Beispiel, ich habe die Details jetzt nicht im Kopf, aber du brauchst da das Zeug, was fusioniert, das soll dann quasi direkt aus dem, soll dann quasi während der Fusion erzeugt werden, irgendwie aus irgendwelchen Berylliumplatten wird dann irgendwas rausgeschlagen und so weiter. Das sind alles Techniken, die halt prinzipiell vielleicht funktionieren sollten, aber halt, man weiß es eben noch nicht. Drum macht man es. Es ist reine Forschung. Wenn ITER alles das macht, ja, und alles das schafft, was es schaffen soll, dann wird es ein Nachfolgeprojekt geben. Ja, das heißt dann Demo. Und Demo, also mehr als den Namen gibt es von Demo noch nicht, oder es gibt aber noch nicht mal einen Namen, es ist das Akronym Demo. Ja, also Demo wird dann ein noch größerer Reaktor sein, weil man weiß, dass halt ITER, also wenn du wirklich wirtschaftlich Energie produzieren willst mit Kernfusion, dann muss das Ding größer sein als ITER. Und Demo soll dann halt mit dem Wissen von ITER zeigen, okay, wenn wir das wirtschaftlich bauen, weil da hängt ja noch oben Mengen Infrastruktur dran heran. Ja, also du musst die Energie ja nicht erzeugen, du musst sie rauskriegen, das ganze Werk muss irgendwie laufen. Also all das muss dann auch noch getestet und integriert werden und das soll mit Demo erforscht werden. Und wenn dann Demo all das schafft, was es schaffen soll, dann wird das der Ausgangspunkt quasi für das erste echte wirtschaftlich kommerzielle Kernfusionskraftwerk. Ich glaube, da gibt es die Bezeichnung Proto dafür und sonst eigentlich, glaube ich, nichts. Ja? Und es ist noch nicht mal klar, ob dann irgendwie Demo oder Proto, ob das jetzt irgendwie eben
so... Wie auch immer, wir reden da über 2100 frühestens.
Ja, genau. Ja? Genau.
Und also bis dahin ist wahrscheinlich aus dem Wendelstein, aus der deutschen Fusionsmaschine eventuell sogar schon längst ein Kraftwerk geworden. Also ITER,
genau, also
ITER ist extrem langsam, wenn man sich das so anguckt.
Genau, also das ist ja auch was, also Demo und Proto, diese potenziellen Fusionskraftwerke der Zukunft, das ist auch noch nicht klar, ob das jetzt quasi hier so ein Kernfusionsreaktor der Form von Stellarator ist, also so wie es Mendelstein ist, oder ob es ein Tokamak ist, ja, wie ITER. Das ist auch was. Also wenn man draufkommt, ja, Tokamak ist schön, aber Stellarator ist halt besser, dann wird man halt dann im nächsten Schritt nach ITER einen Stellarator bauen. Oder halt auch nicht, je nachdem. Also das muss man auch alles erstmal rausfinden. Ja. Und das ist halt, also selbst wenn alles extrem nach Plan verläuft, was es bei dieser Art der Forschung nie tut, ja, dann werden wir irgendwie kommerzielle Kernfusion irgendwann erst in der zweiten Hälfte des nächsten, also dieses Jahrhunderts, ja, haben. Also
der Wendelstein ist doch einigermaßen im Plan gelaufen. Nee, der ist auch wahnsinnig teuer geworden dann letztlich. Ja, ja.
Ja,
der Zeitplan hat, glaube ich, gestimmt, aber die Kosten sind dann irgendwie, wie es so schön heißt, aus dem Ruder gelaufen.
Aber, ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie weit jetzt Wendelstein ist, also was deren Ziel überhaupt war, also wie weit entfernt die sind, das irgendwie so zu skalieren, dass Energie rauskommt, dass also wirtschaftliche Energie rauskommt.
Das Ziel war, die hatten vorher ein, ich glaube, ein Tokamak war das, in Garching stehen, den haben sie gezündet, das war irgendwie die erste Zündung, die sie hingekriegt haben, und aus der Zündung haben sie Daten, da sind dann halt jede Menge Daten rausgefallen, und aus diesen Daten haben sie die Magnete für Wendelstein konstruiert, das hat 10 Jahre gedauert. Und Wendelstein ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wirklich the proof of concept, dass das Ding auch lange brennen kann. Und meines Wissens haben die da schon 30 Minuten gebrannt.
Ja, ist die Frage halt, wie viel Energie dann, wie das skalieren,
die Skalierung ist selber ein Problem bei dem Ganzen. Ich hatte einen Resonator-Podcast aufgenommen mit dem technischen Leiter vom Wendelstein. Und der sagte, das ist jetzt der letzte proof of concept, bevor wir einen Kraftwerk bauen.
Ja, das sagen die immer.
Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber also ich fand, er klang seriös. Und natürlich ist, wenn die jetzt ein Kraftwerk bauen, dann steht da ein Kraftwerk. Aber das ist auch wieder ein Proof-of-Concept-Kraftwerk. Ja, das ist ja komplizierter als ein Atomkraftwerk. Und ein Atomkraftwerk zu bauen dauert schon ein Jahrzehnt.
Ja, eben, das ist der nächste Punkt. Also selbst wenn du dann quasi so ein Kraftwerk hast, egal ob es jetzt aus dem Tokamak oder aus dem Stellarator-Konzept rauskommt,
halt dann müssen die Dinge aus dem 3D-Drucker und ist dann betriebsbereit, sondern
da müssen die ja überall auf der Welt stehen. Und dann musst du die ganze Infrastruktur so umbauen, dass wir halt die ganzen anderen Kraftwerke nicht brauchen. Also die Kernfusion ist wirklich, das ist ein wichtiges Projekt, und da kann man ruhig Geld drauf schmeißen. Das nützt uns. Selbst wenn das nichts nutzt, haben wir was gelernt. Ja, also es ist ein Projekt, das so wertvoll ist, dass wir es ausprobieren sollten. Ja, und klar, also man kann natürlich jetzt, was auch viele Leute tun, irgendwie drüber meckern, ja, dass da bei ITER sehr viel auch schlechtes Management stattgefunden hat. Also das war ja tatsächlich so, dass da viel aufgrund von Managementfehlern, also da gibt es ein Buch, das ist ein schlechtes Buch, muss ich sagen, es ist schlecht geschrieben, aber es enthält ein paar interessante Informationen. Mhm. Das einzige Buch über ITER, was es meines Wissens nach gibt. Also was kein wissenschaftlicher Fachartikel ist, wo es halt irgendwie erklärt wird, du hast halt so viele Länder, die mit dabei sind, und da kommt irgendwie ein Land, da kommen die USA und sagen, ja, wir sind jetzt doch nicht wieder Mitglied, und dann ein paar Jahre später kommen sie, wir sind wieder Mitglied, dann musst du natürlich, du kannst jetzt nicht einfach sagen, so, hier, das, jedes Land will ja was beitragen, jedes Land muss ja was beitragen, die Techniken müssen ja alle Länder quasi lernen und alle davon profitieren. Das heißt, das führt dann halt zu so absurden Sachen, dass halt quasi die eine Hälfte von den Spulen, die gebraucht werden, wird in dem Land gebaut, die andere Hälfte im anderen Land, und dann müssen die aber übereinstimmen, und das, also da ist halt enorm viel, was auch gemanagt werden muss, und wenn du halt viel managen musst und das halt nicht von den besten Personen gemacht wird, dann machst du halt auch viel Fehler. Ja,
und es gibt auch noch einen konzeptionellen Fehler in diesem ganzen ITER-Ding, eben dadurch, dass es so ein internationales Projekt ist, sind sie hingegangen und haben das Ding so designt, dass jedes einzelne Land das theoretisch auch in Eigenregie machen könnte, und haben sich daran dann am ingenieurtechnisch oder wissenschaftlich schwächsten Land orientiert. Das heißt, es wird nicht der bestmögliche ITER gebaut, sondern es wird der ITER gebaut, den alle hinkriegen können. Was auch problematisch ist. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das die Forscherin damals on-air oder off-air mir erzählt hatte. Also es gibt ja so Sachen, die erzählen Wissenschaftler in dir nicht in ein Mikrofon, und das sind dann die wirklich interessanten Dinge. Ja, genauso wie.
Ja, also wie gesagt, ITER war vermutlich auch nie, ich weiß nicht, vielleicht damals in den 50ern hat man vielleicht auch auf Kernfusion wirklich daran gedacht, dass das, was jetzt irgendwie bald hat als Energiequelle, aber ich glaube, ITER ist nie seriös als Projekt zur Rettung der Welt von der Klimakrise gedacht.
Damals hat man auch noch gedacht, dass mit Kernspaltung wir unendlich viel kostenlose Energie hätten. Hat sich rausgestellt, stimmt da auch nicht. Ne? Also ja.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe ein Interview gelesen, wo sie auch dann, dass man die Pioniere, die Kernfusion quasi damals in den 50ern, da hat es ja wirklich noch leicht ausgeschaut. Da hat man gedacht, man kriegt das locker hier irgendwie so einen kleinen Setup im Labor hin. Ja, einfach nur heiß genug machen, zusammenschmeißen. Die haben gesagt, ja, okay, wenn wir das haben, dann wird der Strom auch nichts mehr kosten. Ja, also das ist so simpel, das wird dann einfach rausgehauen und fertig. Das, da braucht keiner mehr für Strom bezahlen, weil das so viel so einfach zu erzeugen ist. Also ja, man hat die Dinge sich oft anders gedacht, als sie dann wirklich waren.
Wobei, also bist du denn, also ich bin mit meinem Laienverstand ja trotzdem aber zuversichtlich, dass die Menschheit irgendwann sowas sehen wird. Dass wir irgendwann solche Kraftwerke sehen werden.
Sehen werden wir sie auf jeden Fall. Also ich bin davon überzeugt, dass wir die Menschheit, ob ich oder du, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir sie, aber ich bin davon überzeugt, dass es sie geben wird. Die Frage, wo ich noch nicht absolut überzeugt bin, ob sie wirklich einen relevanten Beitrag leisten, weil ich glaube, wenn wir jetzt, was wir auch machen müssen, ja, da führt kein Weg herum, wir müssen irgendwie Solarenergie ausbauen und besser bauen, ja, und wir müssen irgendwie andere erneuerbare Energiequellen besser ausbauen, und ich glaube, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir die Dinge halt, also jetzt bleiben wir bei Solarenergie, so effektiv hinkriegen und vielleicht auch so dezentral hinkriegen, dass da wirklich auf jedem Haus, auf jeder Straße, in jedem Fenster quasi Energie produziert wird durch Solarenergie, und dass wir halt dann tatsächlich unseren Energiebedarf dadurch decken können.
Der ITER dann sowas ist wie der Transrapid irgendwie, ne? Das war eigentlich überlegene Technologie, aber die anderen Technologien sind halt mindestens genauso gut oder billiger.
Ja, oder das, was halt dann verwendet wird, keine Ahnung, für spezielle Zwecke, wenn du halt irgendwie, das halt, keine Ahnung, steht halt irgendwo so ein Kernfusionskraftwerk rum, wenn du halt wirklich mal dringend Strom brauchst und irgendwie so als Notreaktor oder, keine Ahnung, auf der Raumstation oder auf dem Mars auch immer dann ist, ja.
Solarenergie, also das ist ja nicht nur Sonne, das ist ja auch Wind, wird ja auch von der Sonne gemacht. Das sieht ja wirklich danach aus, als wird das sogar noch zu unseren Lebzeiten die dominierende Energieerzeugung werden.
Ja, das muss ja auch. Das kann ja nicht sein. Also es kann schon anders sein, aber dann ist es ganz viel anders.
Dann sind wir auch die letzte Generation, die hier in Saus und Braus noch lebt und genug Strom für Podcasts hat. Hier ist dir aufgefallen, dass Oumuamua schon wieder in den Medien ist überall.
Ach Gott, was genau ist dir aufgefallen?
Dieser Mad Scientist. Was ist mit dem? Also was ist denn da mit, also erstens, was ist mit diesem Mann los? Also der ist ja so ein bisschen wie dieser eine Professor aus Hannover, der hier Corona-Leugner bespielt den ganzen Tag. Warum wird der behandelt, als wäre er 50% aller Astronomen?
Ja, also ich würde jetzt sagen, ich kenne ihn nicht persönlich, also den Abraham Loeb, wie er heißt, und der ist schon, ich weiß jetzt noch nicht, welchen Professor aus Hannover du genau meinst, aber
berühmter machen, als er ist.
Ja, aber der ist schon ein Wissenschaftler, auch ein echter Wissenschaftler, der ist ja in Harvard und so weiter.
Der demontiert sich aber doch selbst dadurch.
Er ist halt, ich weiß jetzt nicht, vermutlich wird er einen sicheren Job haben und wird sich um nicht mehr viel kümmern müssen, aber der scheint auch ein sehr kreativer Mensch zu sein. Also ich habe den tatsächlich sehr oft, in den 10 Jahren, die ich meinen Blog schon schreibe, taucht er halt immer wieder auf, weil er halt tatsächlich, er sucht sich halt wirklich coole Themen aus. Also vor kurzem habe ich wieder was geschrieben, da hat er eine Arbeit verfasst, da ging es um die habitable Zeit des Universums. Ja, also dass die Idee dahinter, es sind immer sehr simple, coole Ideen. Also die Idee ist, du hast ja sowas wie kosmische Hintergrundstrahlung. Ja, also das ist quasi die allererste Energie, die im Universum, also das allererste Licht des Universums.
Das, was im Radio Jahre rauscht, ja.
Ja, nicht nur, das ist ein kleiner Teil, mikroskopisch kleiner Teil davon rauscht. Aber halt 400.000 Jahre nach dem Urknall hat sich halt das Universum quasi so weit ausgebreitet oder so weit verändert, sagen wir mal, ohne es genauer zu erklären, das wird zu weit führen, dass die Strahlung, das Licht, die Energie in Form von Licht sich ausbreiten konnte. Und ein Teil dieser Strahlung kommt halt immer noch aus allen Richtungen, ja. Und das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Und weil das Universum sich ausgedehnt hat, hat die halt quasi Energie verloren dabei. Momentan hat diese Strahlung eine Temperatur, die so 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt, ja. Also, ist nicht unbedingt warm. Aber früher war sie wesentlich heißer, und jetzt hat der eben gesagt, okay, dann muss es ja, aber die hat angefangen mit irgendwelchen absurd hohen Temperaturen. Aber er hat gemeint, irgendwann muss es eine Zeit gegeben haben, wo diese Strahlung das gesamte Universum, weil die Hintergrundstrahlung ist ja im gesamten Universum, wo die das Universum quasi so auf Temperaturen zwischen 0 und 60 Grad aufgeheizt hat. Ja, das heißt, überall im Universum war es angenehm warm.
Ja. Das heißt auch, dass es war auch verdammt klein.
Also ja, na, so klein nicht. Also das ist, nein, also da war schon groß genug, dass irgendwie Galaxien und sowas reinpassen. Ja, also so war es nicht. Aber es wäre halt dann gewesen, es war halt dann quasi so, dass du hättest dann quasi unabhängig von Sternen auf jedem Himmelskörper, auf jedem Asteroid, auf jedem Objekt, wo auf dem was sein kann, hast du habitable, potenziell lebensfreundliche Bedingungen. Und ja, die haben sich eben überlegt, ja, hat das denn schon gereicht? Weil du brauchst ja auch gewisse Voraussetzungen, dass Planeten entstehen können. Da müssen erstmal Sterne entstehen, die Sterne müssen schwere Elemente machen, der Stern muss sterben und die schweren Elemente irgendwie per Supernova-Explosion rauspusten, dann müssen da Planeten entstehen und so weiter. Und die haben eben überlegt, okay, erstens reicht das zeitlich, dass quasi Planeten entstehen, um in dieser habitablen Epoche zu existieren? Und was kann dann da existieren, das irgendwie Leben begünstigt? Ja, also die haben dann verschiedene Mikroorganismen untersucht und geguckt, welche kommen theoretisch mit solchen Bedingungen klar und so weiter. Also das ist durchaus schon interessante Forschung, was der da macht. Es ist halt komplett abgehoben. Ja, also es ist nichts, wo du sagst, irgendwie, ja, das kann man nicht überprüfen. Wir können ja nicht irgendwie gucken, ob es das gab, aber es sind halt interessante Ideen.
Und also es ist eher so ein philosophischer Ansatz, der ihn treibt.
Ich kenne ihn wirklich nicht persönlich. Ich weiß auch nichts über ihn. Aber mir kommt er halt so vor, aus meiner Sicht, als jemand, der sich halt für wahnsinnig viele Sachen interessiert und der halt das Glück hat, nicht jetzt so wie es normalerweise im wissenschaftlichen Betrieb ist, da musst du dich halt darauf konzentrieren, okay, du musst jetzt quasi unter Anführungszeichen ernsthafte Forschung machen, die es publizieren kannst.
Genau.
Und der scheint halt die Freiheit zu haben, sagt, das finde ich cool, das erforsche ich jetzt mal, auch wenn es irgendwie lächerlich klingt oder wenn vielleicht nichts rauskommt oder sonst irgendwas. Ja. Was er jetzt hier mit seinen Oumuamua hat und dass das ein Raumschiff ist, ich weiß es nicht, ich habe das Buch, es geht um ein Buch, der hat ein Buch geschrieben, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, wo es halt da geht es glaube ich um außerirdisches Leben an sich und es ist halt irgendwie aufgehängt an diesem Oumuamua, der halt dieser Asteroid, der halt so seltsam aussah, dass er halt irgendwie für ein Raumschiff gehalten werden könnte. Und ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt in dem Buch tatsächlich drin steht, weswegen ich da auch nicht viel mehr drüber sagen kann, aber es ist halt gute PR, das zu machen. Ja, also, und es ist auch so, man kann vermutlich nicht widerlegen, dass es kein Raumschiff war. Also man kann da schon drüber spekulieren.
Aber das ist halt auch
Aber ich müsste das Buch erst lesen. Also es steht auf meiner Liste. Ich werde es irgendwann in diesem Jahr werde ich es nochmal gelesen haben und dann werden wir auch drüber reden können im Detail.
Okay, dann warten wir darauf. Genau. Hier, wichtige Durchsage. Wenn du Covid-19 hast, ne, ist einer der häufigsten Tipps, die du bekommst, weil alle Leute geben.
Krieg nicht Covid-19,
Tipp Nummer 1. Das ist der beste Tipp. So, und dann kriegst du es trotzdem, so wie ich im Dezember. Und dann geben Leute dir Tipps, ne, was du alles machen kannst, was du alles lassen sollst und so. Und der häufigste Tipp, den du dann kriegst, ist, nimm Vitamin D. Vitamin D hilft dabei, einen schweren Covid-19-Verlauf zu verhindern.
Hab ich gehört, ja.
Stellt sich raus, nein. Es gibt keine Belege für eine Covid-Schutzwirkung durch Vitamin D. Haben jetzt ein paar, ich weiß gar nicht, wer was denn, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eine Metastudie gemacht, hat sich alles angeguckt, was es weltweit gab, und sagt, nö. Es gibt zwar Berichte über positive Wirkungen von Vitamin D, Problem ist, alle Studien, die da positiv berichten, weisen fachliche Mängel auf. Weil niemand wusste, wie der Vitamin-D-Status vorher war. Sie haben irgendwie Störvariablen wie Adipositas und sowas nicht mitberechnet. Ja, also gibt keinen zuverlässigen Beleg dafür, dass Vitamin-D funktioniert. Und sie warnen sogar davor, sich jetzt mit Vitamin-D zu substituieren, nennt man es, glaube ich. Weil eine Überversorgung an Vitamin-D wiederum Krankheiten auslöst.
Gut, ja, aber in der Sonne sitzen ist nicht gefährlich.
Nee, in der Sonne sitzen ist super. Und wenn dein Vitamin-D-Spiegel niedrig ist, ist es auch nicht blöd, Vitamin-D zu dir zu nehmen. Ja. Aber es gab ja dann auch wirklich einen, so wie ich das zumindest empfunden habe, einen regelrechten Run auf Nahrungsergänzungs-Vitamin-D. Weil alle dachten, so, ich muss jetzt Vitamin-D essen, dann erkranke ich nicht schwer. Und das ist halt Stuss, ja. Was ein bisschen schade ist.
Apropos wissenschaftlich schlecht durchgeführte Studien. Ich habe ja gesagt, ich will in jeder Folge diesen Plagiats Skandal irgendwie wieder, also es hört die letzten Folgen an, es ging um die österreichische Wirtschaftsministerin Christine Aschbacher, die in einer komplett absurden Arbeit sowohl zuerst einen Master und dann einen Doktor bekommen hat, also die wirklich nicht nur irgendwie plagiiert war, sondern auch noch sprachlich in einer Art und Weise verfasst hat, also das würde ich nicht mal in der Schule abgeben. Ja, also und wir haben da ausführlich darüber gesprochen und ja. Sie ist zurückgetreten. Einerseits die Fachhochschule Wiener Neustadt und andererseits die Uni Bratislava haben gesagt, sie prüfen das jetzt. Und ich habe gedacht, ich möchte das nicht irgendwie, ich möchte da schauen, was passiert. Ja. Es passiert nichts, stellt sich raus. Ja. Erstens mal, so, es wird immer noch geprüft. Also da sind keinerlei neuen.
Soll ich mal einen Jingle produzieren oder so? Also Aschbacher Update.
Genau, bitte. Ja, aber es ist auf jeden Fall, die Unis prüfen offensichtlich immer noch. Da gab es keine Informationen. Die Frau Aschbacher ist seitdem in den Medien quasi nicht mehr existent. Also da spricht auch keiner drüber. Die hat sich auch nicht geäußert in irgendeiner Form. Gut, Österreich entwickelt sich ja eh langsam in eine sehr seltsame Form von Staat. Also bei uns passieren Dinge. Jeden Tag passiert irgendwie was. Momentan wird unser Finanzminister gerade von der Staatsanwaltschaft irgendwie im Untersuchungsausschuss untersucht, weil er wegen irgendwelchen Korruptionsverdacht und so weiter.
Kriegt man so.
Habt ihr das gar nicht bekommen in Deutschland? Da will ich auch gar nicht drüber reden. Also,
Österreich.
Österreich wird halt regiert von der Clique. Also, ja. Die Leute, die halt bei uns, zumindest von der ÖVP, die alle in hohen Positionen sind, sind halt nicht unbedingt da, weil sie gut geeignet sind, sondern sind da, weil sie halt unseren Kanzler, den Sebastian Kurz, weil das irgendwie Kumpels von dem sind. Mhm. Und der Blümel ist halt, also Gerhard, weiß ich gar nicht, Blümel heißt er auf jeden Fall. Unser Finanzminister ist halt quasi der engste Kumpel Sebastian Kurz und ist jetzt wirklich so, den wurde halt vorgeworfen, Novomatic, dieser große Glücksspielkonzern, der in der Politik halt wirklich drin hängt, wie nur was. Im berühmten Ibiza-Video hat der damalige, also der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auch erzählt, ja, Novomatic zahlt alle. Und jetzt haben die irgendwie die Korruptionsstaatsanwaltschaft irgendwie Unmengen Handydaten und Chats irgendwie aufgetrieben, wo halt, aus denen man durchaus ablesen kann, dass, also da schreibt der Novomatic-Chef irgendwann ans Ministerium, ja, also wir haben gerade Stress da war der Kanzler gerade noch Außenminister, wir haben Stress in Italien, müssen da irgendwie 40 Millionen Steuer zurückzahlen und lass uns mal irgendwie treffen, um drüber zu reden und lass uns auch mal über Spenden reden. Also da steht da im Wesentlichen drin in der SMS und das hat die Staatsanwaltschaft nicht unberechtigterweise als Hinweis.
Drüber, weil die doofe Aschbacher nicht zu Potte kommt mit neuen.
Aber es ist halt, ich rede deswegen drüber, um zu zeigen, dass halt solche Themen, die geraten halt leicht in Vergessenheit. Ja. Weil in Österreich, unsere politische Klasse, die zumindest die ÖVP, da passiert so viel, dass halt alles, aber da gerät das in Vergessenheit und das wollte ich nicht. Aber es gibt doch ein bisschen was Neues, ja.
Aschbacher Update.
So. Das Erste, was es neu gibt, ist, wir hatten in Österreich, wir haben auch einen Wissenschaftsminister, der, über den, da fange ich gar nicht erst an, sonst muss ich mich wirklich aufregen, aber der hat vor kurzem ein neues Universitätsgesetz einführen und da waren Punkte dabei, die durchaus strittig waren. Also einmal, dass du jetzt irgendwie, wo ich nicht verstehe, warum die das machen. Ja, die haben eingeführt, dass du, ich glaube, ab nächstes Jahr im Wintersemester, dass du in den ersten zwei Studienjahren musst du 24 ETCS-Punkte schaffen, sonst fliegst du raus. Mhm. Wo ich mir auch denke, warum? Wem schadet es, wenn ich jetzt nicht 24 ETCS-Punkte mache? Ich meine, dann mache ich halt weniger. Wenn ich aufhöre oder sonst irgendwas, wenn ich länger brauche oder was auch immer, dann brauche ich halt länger.
Daran erkennt man die ganze Tragik der Moderne, finde ich, in der nur noch Leistung gemessen werden kann, in der nur noch irgendwie quantifiziert wird. Ja, 24 Punkte musst du haben, sonst bist du doof oder so. Ja, verstehe ich. Also, ja, das finde ich schlimm. Ja, und das musste ja kommen, ne? Also nach Bologna musste das ja kommen, wo wir früher 15 Jahre an der Uni sein konnten und studieren konnten und uns bilden konnten.
Ich habe auch schnell studiert.
Ja, kann man ja machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber man kann es halt auch lassen.
Ich habe halt in der Schule wenig, bei der Ausbildung in der Schule in Mathematik war wirklich, ich habe nichts gekonnt in Mathematik von der Schule her. Physik war ich so mittelmäßig und ich habe halt eine Zeit lang gebraucht, bis ich das aufgeholt habe. Ja, also wenn ich gleich ganz am Anfang da irgendwie voll die Leistung bringen hätte müssen, die erste Mathe-Vorlesung bin ich durchgefallen. Ja. Muss ich wiederholen. Ja, man braucht halt Zeit.
Ja, eben. Und ich finde das furchtbar. Das kommt aus der gleichen Denkweise, die auch in Deutschland immer gesagt hat, ja, 13 Jahre bis zum Abitur ist zu lang, 12 Jahre ist viel besser, weil dann ist man schneller fertig. Ja, aber warum? Ja. Was ist jetzt für wen genau ist das von welchem Vorteil, dass ich mit 17 Abi mache und nicht erst mit 18? Zum Beispiel.
Aber der eigentliche Punkt, warum ich das angesprochen habe, in diesem Gesetz stand auch drin, dass Plagiate verjähren. Ja, also Plagiate nach 30 Jahren, nach 30 Jahren sollen sie verjähren. Das heißt, du kannst dir quasi so den Titel ersitzen, ja.
Warum sollte man sowas in ein Gesetz schreiben?
Ich habe keine Ahnung.
Also, da müssen wir nochmal drüber nachdenken.
Ja, aber erstens mal haben dann halt Leute protestiert und jetzt haben sie diese ETCS-Punkte, jetzt sind es nicht mehr 24, sondern nur mehr 16, die du machen musst, ja. Und sie haben jetzt das abgeschafft, das Plagiate verjähren angesichts des Aschbacher-Falls. Ja, also zumindest da hat sich was getan. Also auch die vor 30 Jahren plagiiert haben, dürfen trotzdem noch nervös werden. Ja, also auch
ist müssen kann immer noch nervös passieren. Werden, ja. Weil die haben ja vor 30 Jahren haben sie ja alle noch gedacht, komm, das merkt keine alte Sau. Und jetzt graben sie die Dinge alle aus. Ich finde das ja sehr, sehr lustig. Vielleicht hört das dieses Unwesen mit diesen Doktorarbeiten dann ja oder diesen Doktortitel.
Und also, die haben tatsächlich, die haben auch wirklich Strafen eingeführt, ja. Also, es ist halt immer schwer, sowas aufzudecken. Also vor allem, also mein Plagiat an sich ist kann man schon aufdecken. Also wenn du einen Titel unberechtigt führst und plagiiert hast, dann zahlst du Strafen bis 15.000 Euro. Also ich weiß nicht, was du machen musst, um das zu erreichen, das Höchste. Und das Schöne ist, ich glaube, wenn du derjenige bist, der das schreibt, ja, also der die Arbeiten anbietet zu schreiben, dann ist die Höchststrafe, glaube ich, bei 60.000 Euro. Also das ist schon ein bisschen was. Ja,
das trifft aber wahrscheinlich auch nur auf die Leute zu, die nicht in derselben Partei sind wie euer schmierlappiger Ministerpräsident, ne?
Ja, mit dem Ministerpräsidenten haben wir auch ein paar Schmierlappige, aber es ist der Kanzler, den du meinst.
Kanzler meine ich. Ist das Kanzler?
Ja, vermutlich, aber.
Ja, meine ich den Versicherungsvertreter, ja.
Ja, genau. Ja, da haben wir auch einige, auf die das zutrifft. Aber so die ganze, wir haben so eine ganze Versicherungsvertreter-Clique, die uns regiert quasi.
It's the economy, stupid.
Ein Nachtrag noch, dann können wir das Aschbacher-Thema fast abschließen. Es läuft, das wird sich vermutlich, wir nehmen heute am 23. auf. Genau, und am 24. Februar läuft auf ORF, das kann man dann wahrscheinlich zumindest 7 Tage lang in der Mediathek nachschauen oder vermutlich wird es dann vielleicht auch irgendwo gesichert, sodass man es anderswo auch noch angucken kann. Aber es läuft eine Dokumentation, die heißt Der gekaufte Titel. Da geht es halt im Prinzip um genau das, was wir alles besprechen, diese Plagiate in der Politikszene. Da kommt dann auch der Stefan Weber zu Wort, der eben das aufgedeckt hat und schon mehrere Plagiate aufgedeckt hat. Es wird erklärt, wie man halt dann quasi sich selbst einen Doktortitel für wenig Geld kriegen kann und so einen Ausweis eintragen kann. Also ich habe sie noch nicht gesehen, weil sie ja erst morgen läuft, aber ist zumindest ein bisschen was, wo auch im Fernsehen das Thema nicht ganz unter den Tisch fällt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann guckt euch das mal an.
Und wo wir es gerade mit Konservativen, hatten, habe ich eine schöne Sache gefunden. Und zwar hat die Wissenschaft in Cambridge, das ist Massachusetts.
Kann auch England sein.
Kann auch England sein, ne? Die Wissenschaft hat festgestellt. Na, die Wissenschaft hat sich mal angeguckt, wie denn die Denkfähigkeit und die Neigung zum Extremismus miteinander zusammenhängen und sind da auch über was gestolpert, was auf Konservative zutrifft. Nämlich Konservative, also der Haupttreiber von Konservatismus ist Angst und es ist ihnen möglich gewesen, in Denksportaufgaben, also Lösungsgeschwindigkeiten von Denksportaufgaben, anhand der Lösungsgeschwindigkeiten von so Denksportaufgaben einen Zusammenhang zwischen Konservatismus und einer niedrigeren Lösungsgeschwindigkeit festzustellen. Ja, das heißt, okay. Wer eher eine konservative Einstellung hat, braucht länger, um bestimmte Denksportaufgaben zu lösen. Je komplexer sie sind, desto länger. Vielleicht ist Angst das falsche Wort, nennen wir es vorsichtig. Also die überlegen länger, bevor sie eine Lösung anbieten zur Denksportaufgabe. Was sie aber eigentlich sich angucken wollten, wie gesagt, ist ein Zusammenhang zwischen Extremismus und der Fähigkeit oder Unfähigkeit zu komplexem Denken. Stellt sich raus, Extremisten sind doof, beziehungsweise Doofe werden eher zu Extremisten. Ja, wer extremistische Einstellungen hat, neigt dazu, die Welt in Schwarz-Weiß zu unterteilen. Kennen wir aus dem Alltag. Und vor allen Dingen haben diese Leute Probleme, komplizierte Aufgaben zu lösen.
Also, ja, weil die Welt halt nicht schwarz-weiß ist, sondern
genau, kompliziert ist. Genau, die ist kompliziert und sie kriegen die Aufgaben dann schlechter gelöst. Ist jetzt nicht so, dass sie alle da sitzen und ne, die Klötzchen, die Bauklötze nicht in die richtige Form gesteckt kriegen. Das jetzt nicht.
Sind wahrscheinlich auch ein paar dabei.
Das ist bestimmt. Außerdem haben sie eine schlechtere Impulskontrolle. Und sind, sehr schön, widerstandsfähiger gegen Fakten. Ja, ganz hübsch. Und das alles scheint tatsächlich in einer Art und in einer Weise zusammenzuhängen, dass man so Wenn-Dann-Aussagen daraus treffen kann, wie je unterkomplexer jemand denkt, desto eher neigt er zum Extremismus. Und zwar unabhängig erstmal von seiner politischen Einstellung. Sie haben 16 verschiedene ideologische Orientierungen sich angeguckt. Und die Tests, die sie gemacht haben, haben sie versucht, so unpolitisch wie möglich zu halten, um das Ganze irgendwie, ja, um das Rauschen rauszunehmen. Und faszinierend ist, steht im Artikel, mit Demografie kannst du zu 8% erklären oder vorhersagen, ob jemand zu Extremismus neigt oder nicht. Mit diesen Denktests oder Persönlichkeitstests, die sie gemacht haben, kannst du zu 30-40% vorhersagen. Das fand ich schon ein ganz interessantes Ergebnis.
Ja. Ja, ich auch. Klingt, ja, es ist einerseits ist es ein bisschen offensichtlich, aber es ist dann im Detail dann doch interessant.
Ja, das ist halt diese typischen Binsenweisheitsforschung, ne? Ja, klar, er ist Extremist, natürlich kann der nur schwarz-weiß denken. Sonst wäre er ja kein Extremist, aber dass sich das auch tatsächlich messen lässt, finde ich halt faszinierend daran. Weil du siehst vom Extremisten ja immer nur den Extremismus, aber nicht den Rest der Persönlichkeitsstruktur.
Ja, ich habe auch noch eine schöne Meldung. Ich habe gleich noch eine andere schöne Meldung, die dazu passt, aber davor noch eine, um das Image Österreichs, das ich jetzt vorhin gerade ramponiert habe, wiederherzustellen. Österreich steht jetzt an der Spitze der Europäischen Weltraumorganisation. Da ist Anfang März wird es einen neuen Generaldirektor geben. Bis dahin war es ja Deutscher, Werner, glaube ich. Vorname fällt mir gerade nicht ein.
Mir auch aber nicht. Manfred, nee, das war Verteidigung.
Irgendein Doppelname, glaube ich, aber. Egal, ist ja auch egal, er ist jetzt weg, jetzt kommt ein neuer und zwar ist das neue Generaldirektorium wird von Österreich besetzt und zwar, der tut mir echt leid, der heißt Aschbacher.
Aschbacher in Space.
Also Josef Aschbacher.
Super, das ist ja wirklich mal furchtbar, der arme Mann.
Ja. Also sie sind nicht verwandt, ja. Das wurde, glaube ich, das ist witzigerweise, also das ist jetzt im März übernimmt er den Job, aber quasi so die Nominierungsphase und alles, das kam ungefähr Anfang des Jahres, also gerade wie die andere Aschbacher da aufkam. Und der musste dann echt, also wie er in den Medien war, jetzt hier er wird's, und er musste dann wirklich nochmal extra sagen, ja, ich habe mit der Frau nichts zu tun, wir heißen nur gleich.
Space Aschbacher. Nein, ich bin der Space Aschbacher.
Also eben. Ich verlinke ein Interview mit ihm. Ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, was er jetzt, wie jetzt seine Agenda genau aussieht und so weiter. Vermutlich nicht dramatisch unterschiedlich als bisher, weil auch wenn du Direktor bist, kannst du ja nicht so viel umdrehen und alles. Aber was er gesagt hat in dem Interview, ist vor allem, also er will halt schauen, er möchte vor allem halt quasi die Erdbeobachtung stärken. Also wirklich halt irgendwie die, also jetzt Umwelt, Satelliten, Katastrophenschutz, Klimawandel, also das möchte er wirklich halt auch stärken, was ja durchaus auch gut ist. Ja,
haben wir da eigentlich gerade irgendwie was in der Pipeline?
Das will ich fragen. Also es gibt das Copernicus-Programm, das ist so ein Programm, wo ständig neue Satelliten gestartet werden. Wir hatten vor kurzem mal, haben wir über einen geredet, der irgendwie die so in Echtzeit, glaube ich, den Meeresspiegel misst.
Ja.
Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das Teil hieß, aber wir hatten drüber gesprochen. Ja, das ist gar nicht so lange her.
Eine LIDAR-Maschine war das, glaube ich, ne?
Genau, Sentinel-6 war das.
Ah, okay.
Der ist jetzt, und da kommen dann noch mehr dazu. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das läuft, aber das Sentinel-6 war hier im November 2020 ist er gestartet.
Ja. Nee, ist aber nicht wieder, ist auch nur Radar, schade. Naja.
Ja, also wir führen jetzt hier Europa ins Weltall. Bayern können ja mitkommen, wenn sie wollen, aber wir sind an der Spitze.
Aschbacher-Antrieb, der neue Aschbacher.
Was genau.
Ja, was haben wir denn hier noch Feines? Die Wissenschaft hat nachgeschaut, was in Sauerteig steckt. Ist ja gerade jetzt in diesen Lockdown-Zeiten, ne, mittlerweile macht ja jeder.
Habe ich noch nie gemacht,
tatsächlich. Du hast noch nie Sauerteig gemacht?
Nee. Also ich backe sehr gerne und viel, aber ich bin eher so der Torten-Süßkram-Bäcker, also das macht mir viel mehr Spaß, also Brot auch, aber meistens, ich mag auch lieber so italienische Art von Brot, also das so Hefebrot ohne viel Gewürze und allem drum und dran, also das Sauerteig habe ich noch nie gemacht, also nicht jetzt aus Abneigung, sondern einfach noch nicht gemacht.
Sauerteig ist aber doch, ich assoziiere Sauerteig mit italienischer Art von Brot.
Ja, also es so kommt drauf an. Also
Jedenfalls, ich mache das ja, darum fand ich das vielleicht auch interessanter, als es möglicherweise ist mit diesem Sauerteig. Jedenfalls haben sich die Mikroben im Sauerteig angeguckt und nicht nur das, sondern haben wirklich 500 Sauerteigproben weltweit zusammengesammelt. In den USA, in Europa, hier Asien, Australien, überall sind sie hingegangen und haben von den Bäckern Sauerteigstarter genommen. Also du hast dann so ein Gläschen Sauerteig im Kühlschrank und wenn du das Brot backen willst, nimmst du halt ein bisschen von diesem Sauerteig, mischst den unter dein Mehl und wartest darauf, dass die Mikroben da drin das gesamte Mehl einmal durchmikrobisiert haben. Was auch immer die damit machen, jetzt weiß ich auch nicht so genau. Jedenfalls haben sich 500 Proben angeguckt, haben die DNA dieser Proben sequenziert, was ich irgendwie auch schon krass finde, irgendwie so Sauerteig-DNA. Und 40 Sorten sich rausgesucht, die einfach besondere mikrobielle Vielfalt hatten. Und die haben sie kultiviert, haben Aroma sich angeguckt, haben sich Struktur angeguckt, also Struktur des Teiges, der hinten rauskommt, die Menge der organischen Stoffe da drin. Und dann haben sie Brot gebacken und haben geguckt, wie schnell die Teige aufgegangen sind. Was sie gefunden haben, sind Milchsäurebakterien, das ist klar, davon gehen wir alle aus, dass sie da drin sind. Es gibt 70 verschiedene Hefen, haben sie gefunden. Und sie haben Essigsäurebakterien gefunden, und zwar ziemlich viele Essigsäurebakterien, was sie wohl verblüfft hat. Mir war gar nicht klar, dass überhaupt Essigsäurebakterien drin sind. Obwohl mir das bestimmt auch schon mal jemand gesagt hat, der Ahnung davon hat, im Zweifelfall was Lutz Geißler. Was sie außerdem rausgefunden haben, und das fand ich eigentlich den interessantesten Punkt daran, es gibt so unter Sauerteigbäckern, gibt es so die Erzählung, dass jeder Sauerteig von jedem Menschen anders ist, ja, weil unterschiedliche Mikroben an seinem Wohnort und so sind.
Ja.
Ist ja auch relativ plausibel.
Ja.
Ist aber gar nicht so. Die Mikrobenzusammensetzung hängt nicht vom Ort ab, wo der Sauerteig hergestellt wird, sondern hängt davon ab, wie er gelagert und gepflegt wird. Das finde ich ganz interessant. Also die Art und Weise, also ne, welches Mehl tue ich da rein? So halt, also ja. Wie oft frische ich den Sauerteig auf und so. Also das ist, scheint viel stärker verantwortlich für die Mikrobenzusammensetzung zu sein als der Ort. Was ja vom Wein dann wiederum was ganz anderes ist, weil wenn
also die Hipster müssen jetzt nicht anfangen, vom Terroir des Sauerteigs zu sprechen.
Genau, also das ist die schöne Zusammenfassung. Sauerteig hat kein Terroir.
Gut. Also vielleicht probiere ich.
Dann mache ich vielleicht mal einen Sendungstitel draus, oder?
Ja, vielleicht probiere ich irgendwann auch mal mit Sauerteigbacken aus. Mal gucken. Jetzt laufe ich auch nicht mehr Gefahr, hier irgendwie nur dem Hype mitzulaufen. Jetzt ist ja schon lange genug vorbei.
Das Schlimme ist ja, ich wäre ja, das ist ja eigentlich das Peinliche immer wieder. Ja? Tobi Bayer hat monatelang versucht, mich zu agitieren, dass ich doch mal Sauerteig machen soll. Und zwar 2019 schon. Und das erste Mal, dass ich es gemacht habe, war zu Beginn der Pandemie, so dass jetzt mein Sauerteig unweigerlich und unwiderruflich mit der Pandemie in Zusammenhang zu bringen ist. Und ich mich anhöre, also ich sehe halt aus wie so ein Hipster, der Sauerteig in der Pandemie gemacht hat. Dabei habe ich einfach nur auf meinen Freund Tobi gehört.
Ja, Tobi ist schuld.
Korrelation, aber naja.
Ja, vielleicht probiere ich es mal. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Projekte laufen, wo ich zu kaum was anderem komme, aber
Es kommt.
Ja, also erzähle ich ein andermal, wenn es fertig ist drüber. Aber jetzt kommt auch mal Ostern. Ostern ist auch immer so Backzeit. Vielleicht schickt mir eure Sauerteigrezepte, vielleicht backe ich Ostern Sauerteigbrot.
Ja, erstmal musst du den Sauerteig ansetzen. Das dauert ja ein paar Tage.
Das gibt es auch so ein Päckchen
Sauerteig. Ja, nein,
das ist Trockensauerteig.
Ja, aber das ist tot. Also das ist so 0815, dann kannst du auch im Grunde Hefe nehmen oder sowas.
Okay.
Also das ist, da rät jeder von ab. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nie getrockneten Sauerteig probiert.
Ich auch nicht, aber
ich könnte von meinem was trocknen. Das kann man machen, den kann man so dünn auf Backpapier streichen, dann trocknen lassen und dann irgendwie als Pülverchen abfüllen. Und du müsstest den dann kann ich dir den schicken, im szenetypischen Päckchen vielleicht. Und du müsstest den dann halt zu Hause wieder zu Leben erwecken.
Das würde mal gucken. Ich habe eine andere Art von Forschung gefunden, die eigentlich gar nichts mit Sauerteig zu tun hat, aber mich persönlich sehr interessant hat. Wenn man schnell spricht, wirkt man glaubwürdiger. Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut.
Nee, es geht eigentlich, ich habe es jetzt falsch rum erzählt. Eigentlich heißt es, dass Sprechpausen, vor allem wenn du was gefragt wirst, die Vertrauenswürdigkeit beeinflussen. Ja, also wenn ich dich was frage und du antwortest nicht sofort, sondern machst eine Pause, dann wird das eher als, vermute ich eher, dass du mich anlügst, als wenn du sofort antwortest.
Ach komm.
Ist auch ein bisschen so Trivialforschung, aber haben jetzt hier französische Psychologen, Innen erforscht, ja, französische waren es, genau. Nee, stimmt gar nicht. Nee, der eine kommt aus Frankreich, der andere kommt aus Singapur. Die Wissenschaft, wie immer, hat festgestellt, 7500 Leute haben sie untersucht und haben irgendwie Audioschnipsel, Videos angeguckt und so weiter von Leuten, die geantwortet haben. Und auf so Fragen wie, ja, wie schmeckt dir der Kuchen von deinem Freund? Hast du schon mal Geld geklaut und sowas? Und die Antwortzeit hat variiert von eben unmittelbar bis 10 Sekunden warten. Und dann sollten die Leute beurteilen auf einer Skala, wie aufrichtig ist die Antwort.
Moment, auf die Frage, ob mir der Kuchen geschmeckt hat, 10 Sekunden warten, das muss ja unaufrichtig sein. Also
ja, warte mal. Ja, also erstmal hat es mal die Frage. Und dann allgemein, je länger die Antwort gebraucht hat, desto weniger aufrichtig wurde sie eingeschätzt. Ja, und da gab es jetzt wie keinen großen Unterschied. Auch irgendwie 2 Sekunden, ja, es war auch schon 5 Sekunden war mehr als 2 Sekunden. Also es hat wirklich eskaliert mit der Dauer. Aber interessant war, es gab auch Faktoren, die diesen Effekt reduziert haben. Ja, also wenn du zum Beispiel, also wenn die Antwort jetzt sozial erwünscht ist, ja, also wenn dich jetzt deine Frau fragt, wie schmeckt dir der Kuchen, dann ist es quasi schon sozial erwünscht, wenn du dann jetzt wirklich sagst, bah, scheiße. Ja. Oder also auch wenn er der Scheiße geschmeckt hat, dann sagst du, ja, war ein super Kuchen. Ja, also da, wenn hat die Antwortgeschwindigkeit keine große Rolle gespielt, ja? Wenn das die Antwort ist, die du dir gewünscht hast, dann hast du sie auch akzeptiert, wenn sie länger gebraucht hat. Mhm. Und wenn es eine Antwort war, wo du glaubst, dass man lange drüber nachdenken muss. Wenn ich dich jetzt frage, Holger, als du 15 warst, hast du da schon mal irgendwie Süßigkeiten geklaut im Supermarkt? Dann musst du dich erinnern, ja, und dann denkst du drüber nach. Und dann gehe ich auch davon aus, wenn du länger brauchst, dass es eben nicht deswegen länger gebraucht hat, weil du gelogen hast.
Genau, weil ich, ja.
Ja, also fand ich interessant. Also schnell sprechen, dann glaubt man euch.
Du meinst nicht schnell sprechen, sondern schnell antworten.
Ja.
Also unverzögert antworten. Die Nature hat mal nachgefragt, so ein bisschen rumgefragt weltweit, was denn SARS-CoV-2-Experten und Expertinnen denken, wie SARS-CoV-2 weitergehen wird. Also was aus dieser Pandemie werden wird. Der überwiegende Teil, fast 90%, gehen davon aus, dass SARS-CoV-2 endemisch werden wird, sprich einfach auf der Welt bleiben wird, also in der Menschheit weiter zirkulieren wird.
So wie Grippe und Masern.
Die meisten scheinen noch davon auszugehen, dass es so eine Erkrankung wird wie die Grippe, also nicht mehr so tödlich verläuft. Oder vielleicht hat sie dann auch schon einfach alle dahin gerafft, die dahin gerafft werden können oder die irgendwie, wie nennt das, ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Gehen halt davon aus, dass es so ähnlich wie der Grippe wird, ohne dass wir hier diese Lockdowns machen und sowas. Und sie rechnen mit, und das fand ich die eigentlich beeindruckende Zahl an dieser Geschichte, und damit ist sie dann auch schon wieder zu Ende, sie rechnen mit durchschnittlich 650.000 Toten jährlich weltweit, wenn das Ding dann endemisch ist.
Gut, ich habe jetzt gerade keine Vergleichszahlen. Ich meine, also absolute Zahl ist ja schon sehr, sehr hoch.
Ja.
Ich habe jetzt gerade keine Vergleichszahlen.
Naja,
sind weltweite Grippetote, ne? Weltweite
halt Maserntote. Ja, klar, aber es sind halt zusätzlich 650.000. Ja. Ne?
Also natürlich, das ist eine absolute Zahl und sie ist halt deutlich zu hoch für sowas, aber ich glaube irgendwie, dass dieses Ding quasi komplett weg ist. Also ich glaube, es gibt, glaube ich, die Pocken haben wir komplett ausgerottet und sonst nichts.
Ja.
Weil natürlich irgendwie auch die auch nur, weil sie sich nur im Menschen vorpflanzen und nicht in anderen Tieren. Also
was ich so unangenehm finde, ist, dass wir als Menschheit anscheinend immer noch nicht, also das heißt, ich kann ja nicht für die ganze Menschheit, aber was ich so als an westlicher Gesellschaft oder an deutscher Gesellschaft beobachte und medial vermittelt kriege, dass wir es noch immer nicht geschafft haben, uns von unserem Leben vor SARS-CoV-2 zu verabschieden, sondern alle, gefühlt alle, so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen lieber gar nichts, habe ich das Gefühl, aber ansonsten so medial, politisch, gesellschaftlich scheinen alle davon auszugehen, dass es einen Moment gibt, an dem ein Schalter umgelegt ist. Herdenimmunität, hohe Durchimpfungsrate, weniger tödliche Mutation oder irgendwie sowas, dass es einen Moment geben wird, in dem gleichsam ein Schalter umgelegt ist und unser Leben wieder so ist, wie es 2019 war. Und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Es kommt drauf an, also es ist also vor im Gewissen, ich kann es
nicht. Also ich will jetzt nicht, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie Panik zu machen, aber also das wird nicht wieder so wie gehabt.
Also ich kann mir schon, in einem gewissen Sinne kann ich es mir vorstellen. Also es wird irgendwann der Punkt kommen, wo unabhängig von irgendwelchen medizinischen Entwicklungen, wo es die Menschheit in ihrer Gesamtheit einfach nicht mehr packt, nicht mehr aushält, das alles zu machen. Das heißt, da werden wir auf Konzerte gehen, werden wir in Gasthäuser gehen und so weiter, dann wird das alles passieren. Und dann wird dann hoffentlich über die Impfung und Medikamente das soweit sein, dass du halt dann das Gesundheitssystem damit klarkommt. Und dann werden sich immer noch jede Menge Menschen anstecken, es werden immer noch Menschen sterben, aber das wird dann so im Hintergrund ablaufen wie halt die Grippetoten.
Mhm.
Jedes Jahr, dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht, aber jedes Jahr sterben. Und was halt dann vielleicht zusätzlich eine Zeit lang passieren wird, da mögen mich bitte auch Leute, die sich auskennen mit dem Thema korrigieren, aber das halt sowas wie, es gibt ja auch jetzt immer wieder so Masernausbrüche, ja, da ist hier wieder Masernausbruch in der Waldorfschule so und so und da muss die Waldorfschule gesperrt werden und sowas wird halt mit Corona ausgehen, da wird halt hier Corona ausbrechen, da Corona ausbrechen, dann wird man da mal was zusperren, hier mal was zusperren, aber ich glaube schon, dass es, also ich kann mir vorstellen, ob es so sein wird, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest so all das, was jetzt ja wirklich deutlich von dem davor abweicht, dass das einfach, ja, ich glaube, wie kann man nicht vorstellen, dass wir das als Gesellschaft durchhalten?
Naja, den Zustand jetzt natürlich nicht, aber glaubst du, dass wir als Gesellschaft uns wieder in stickigen, engen, rappelvollen Bars versammeln werden?
Ich weiß es nicht. Also
kann ich mir das vielleicht vorstellen.
Vielleicht gibt es so einen Rebound ein bisschen. Also ich bin eigentlich kein Mensch für stickige, volle Bars, aber ab und zu denke ich mir, ach, es wäre schon nett. So
ja, klar.
Und wieder mal irgendwie so vollgestopft, irgendwie auf einem großen Festival oder sonst wo. Also ich glaube, das wird ein bisschen so ein Rebound geben, wenn man wieder mal darf, dass da wieder wirklich alles losgeht. Aber ja klar, ich meine, da müsste man jemanden, da gibt es ja sehr viel geschichtliche Werke dazu, also wie jetzt zum Beispiel die spanische Grippe oder auch die Pest, ja, die Gesellschaft nachhaltig verändert hat oder Dinge nachher anders als vorher. Also sowas gibt es mit dem kleineren Maßstab auch hier nach Corona, dass halt vielleicht wirklich jetzt nicht mehr diese, dass man halt ein bisschen im Hinterkopf immer hat, ja, es gibt sowas wie eine Pandemie, die wieder ausbrechen könnte, dass man nicht mehr ganz so
befreit einander nahe kommt.
Ach, das glaube ich schon, aber vielleicht hat das mal wirklich zumindest eine Zeit lang ja ein bisschen vorsichtig, dass man denkt, okay, gehe ich jetzt heute Abend zu dem Konzert oder nicht? Und dann geht man vielleicht nicht, obwohl man vielleicht 2019 ohne Gedanken gegangen wäre. Mhm. Also sowas, dass das in den Köpfen noch ein bisschen nachhängt, kann ich mir schon auch vorstellen.
Und was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass eine virenfreie Umgebung oder eine virenarme Umgebung ein Geschäftsmodell wird.
Ja, aber
also beispielsweise diese Luftreiniger zum Beispiel, dass also ein Restaurant, das seine Innenraumluft sauber halten kann, tatsächlich auch damit wirbt, dass es das kann und dadurch dann auch mehr Kunden bekommt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir also so eine Vorsicht als Geschäftsmodell sozusagen.
Gut, da das kann ich mir auch vorstellen, ja. Also, mein gut, das ist ja irgendwie, ich habe das gerade irgendwie anders gemeint, selbst in Reinräumen, es gibt irgendwie schöne Studien, wo sie zeigen, dass in Reinräumen von irgendwelchen Doppelt-Reinräumen, dass da irgendwie, da haben sie unbekannte Arten entdeckt, ja. Also, so wirklich irgendwas freikriegen wirst du nicht, ja. Aber na klar, also, dass das jemand hier wirbt damit, ja, hier, wenn jetzt dann, weiß ich nicht, im Herbst oder im Sommer oder wann auch immer jetzt wieder der aktuelle Hoffnungshorizont gesetzt worden ist.
Wo ist der eigentlich gerade, der Hoffnungshorizont?
Ja, also
Ostern ist schon tot, ne, glaube ich.
Ja, also ich glaube hier, bis es Sommer, Herbst ist, glaube ich. In Österreich hat, glaube ich, heute gerade in einer unserer Fernsehvirologen gesagt, der Herbst wird normal werden. Ja, aber ich glaube schon, dass dann, wenn Gastronomie aufsperrt oder Theater aufsperren, dass die dann wirklich sagen, ja, hier, also dass dann irgendwie steht, nicht nur hier, bei uns gibt's hier Schnitzel um 5 €, sondern mit Luftfilter oder sowas. Ja, genau. Das kann ich mir absolut vorstellen, dass dann sowas irgendwo mit einfach Standard der Werbung, der PR wird. Ja, weißt du, was es nicht gibt, Holger? Was sehr viel gibt's nicht, aber was Spezielles.
Es gibt Dinge, die gibt's nicht. Nee, keine Ahnung, ja. Was gibt's denn eigentlich nicht?
Zwei Dinge sind jetzt in den letzten Wochen weniger real geworden, als sie vorher waren. Mhm. Das erste, da hatten wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, ist das Leben auf der Venus. Mhm. Da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man letztes Jahr dort Spuren entdeckt hat, die darauf hinweisen, dass in der Atmosphäre der Venus, da wo es halbwegs normale Temperaturen hat, dass dort irgendwelche Mikroben existieren könnten, weil man da Phosphin gefunden hat. Das ist ein Molekül, das man eigentlich nur nur von Mikroben produziert kennt auf der Erde. Und das war ein halbwegs schöner Hinweis, dass eben auch Mikroben auf der Venus leben könnten. Hat sich rausgestellt, das ist dann ziemlich bald angezweifelt worden, diese Geschichte, und hat sich dann haben die ihre Daten zurückgezogen, dann haben sie jetzt unabhängig, also dann hat man jetzt diese Daten unabhängig nochmal analysiert und hat sich festgestellt, im Wesentlichen, ja, war es ein Fehler bei der Datenverarbeitung und ist gar kein Phosphin, sondern vermutlich einfach nur Schwefeldioxid, und das ist absolut nicht außergewöhnlich auf der Venus. Heißt nicht, dass es kein Leben auf der Venus gibt, aber es ist halt jetzt genauso unwahrscheinlich oder wahrscheinlich, wie es vorher war.
Ach so, aber wussten wir das nicht längst, dass es kein Leben auf der Venus gibt? Darum war ich gerade so...
Naja, also auf der Venus-Oberfläche gibt es mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Leben. Da hat es irgendwie einen Luftdruck, der...
Nein, aber auch, dass das eine Falschmeldung war, hatten wir das nicht?
Ach so, das hatten wir schon. Also die haben auch ihre Daten zurückgezogen. Wir müssen jetzt mal draufschauen, da hat irgendwas mit der Auswertung nicht gestimmt. Aber jetzt haben dann eben vor zwei Wochen oder sowas, haben dann eben zwei Arbeitsgruppen, unabhängige Arbeitsgruppen, die nichts mit der ersten Entdeckung zu tun gehabt haben, die Artikel offiziell veröffentlicht, wo sie gesagt haben, ja, wir haben das jetzt alles nochmal, die Daten, die wir öffentlich geworden sind, wir haben das alles nochmal durchgearbeitet mit unseren eigenen Methoden, wir haben die Methoden nachvollzogen von den anderen, und egal wie wir es machen, da kommt nicht das raus, was die damals behauptet haben, und das ist eben vor zwei Wochen offiziell veröffentlicht worden. Also jetzt ist quasi so wissenschaftlich sauber diese Geschichte abgeschlossen.
Weißt du denn, was es noch nie gab?
Ja, was denn?
Einen derartigen Temperaturanstieg, wie wir ihn jetzt gerade in diesem Winter erleben.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich davon.
Ist.
Ja, erzähl mir nicht davon. Ganz Österreich hat 20 Grad und Sonnenschein. Und krass. Wir hier im Osten hocken seit irgendwie 4 Tagen unter einer Nebeldecke bei 5 Grad rum.
Scheiße. Das ist historisch, ein historischer Temperaturanstieg gewesen. Und zwar sind die Temperaturen innerhalb einer Woche um 40 Grad gestiegen.
Ja, bei euch war es ja noch so schweinekalt, kälter als in Österreich.
Ja, das ging ja nochmal richtig rund hier bei uns. Und seit Aufzeichnung der Wetterdaten gab es einen solchen Anstieg noch nie. Und wo waren die Zahlen? Genau, 14. Februar, waren die Wetterstation Göttingen? Am 14. Februar minus 23,8 Grad, am 21. Februar 18,1 Grad, also in einer Woche 41,9 Grad gestiegen, sozusagen, also die Temperaturdifferenten, ja. Das gab es schon mal um 1880 rum. Da ist auch mal ein Temperaturanstieg von 41 Grad gemessen worden. Aber ja, das 9 ist tatsächlich das Höchste und ein historischer Anstieg. Und was man ja nicht vergessen darf, ist, Florian, wann fängt der Frühling an?
Ja, nicht mehr am 21. Wann er jetzt dieses Jahr 2020 genau anfängt, kann ich noch nicht sagen.
20. März, ne?
20. ist ja, es dieses Jahr, ja.
20, ja, also ja, 20. 21. Aber man vergisst das immer, denke ich so, ne? So, ey, geil, Frühlingswetter, hui, holt das Fahrrad raus. Und tatsächlich, wir sind noch mitten im Winter.
Ja, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Also es gibt ja quasi, du kannst ja die Jahreszeiten auf drei verschiedene Arten definieren. Du kannst halt einmal astronomisch, das sind halt konkret definierte Punkte entlang der Erdbahn. Das ist halt, drum war es früher immer der 21., weil sich das alles im Laufe der Zeit ein bisschen verschiebt, auch mit Schaltjahren und so weiter, sind wir jetzt irgendwie am 20. offiziell an diesem Punkt. Es gibt den meteorologischen, da fängt er am 1. März an, weil es halt dafür die Datenauswertung leichter ist, wenn du halt nicht irgendwie so mitten im Monat anfangen musst, sondern alles in gleiche drei Monatsblöcke einteilst. Aber der eigentlich relevante, das ist eben das, über das wir jetzt reden, das nennt sich phänologischer Jahreszeitenbeginn. Und der ist halt definiert, so wenn halt die Pflanze blüht, wenn das Viech rumfliegt, ja, da gibt es ein paar so Dinger, dann fängt halt quasi der Frühling an. Und da sieht man halt deutliche Verschiebungen. Ja, also dass halt wirklich der Frühling halt viel, viel früher anfängt, als er früher angefangen hat.
Das würde ja bedeuten dann auch, dass wir eigentlich, ja, je nachdem, also wenn der phänologische Frühling jetzt tatsächlich schon ausgebrochen ist, dann können wir ja auch tatsächlich sagen, jetzt ist Frühling. Aber dann haben Journalisten nichts mehr, worüber sie schreiben können, das eigentlich ja, so wie wir das auch gerade machen, das eigentlich ja erst in 4 Wochen Frühling.
Ja, ist halt die Frage, wie das die astronomische, ich meine, gut, die meteorologische Definition ist in dem Fall, würde ich jetzt sagen, noch die unwissenschaftlichste, also bitte nicht böse sein, aber das ist quasi, natürlich ist sie auch wissenschaftlich, aber sie ist halt einfach nur da, um halt, dass das Jahr halt in vier gleich große Blöcke einzuteilen, und da orientiert man sich halt an Jahreszeiten, ja. Aber die astronomische hat durchaus auch ihre Berechtigung, weil da geht es ja quasi um die Punkte, wo halt die Tageslängen halt irgendwie am längsten, am kürzesten oder halt genau gleich lang sind im Sommer und Winter. Also das ist ja durchaus auch, das ist ja genau das, wodurch die Sonneneinstrahlung alles definiert ist. Also das sind ja eigentlich genau die Punkte, wo man erwarten sollte, dass die Jahreszeiten sich dann quasi halt so entsprechend verändern. Also auch nicht exakt, weil natürlich, du hast immer Wetter und alles dabei. Aber eigentlich ist die astronomische Einteilung der Jahreszeiten ja nicht, da hat man sie nicht aus dem Hut gezaubert, aus Spaß und der Freude, sondern die hat eine Grundlage. Und dass eben dieser phänologische Frühling in dem Fall nicht mit dem astronomischen übereinstimmt, das ist schon, also das sagt schon was aus, nämlich in welchem Zustand die Welt ist, ja. Mhm. Also das kann man durchaus darauf hinweisen, dass quasi halt jetzt der Frühling eigentlich erst später anfängt oder anfangen sollte, sagen wir so.
Ja.
Und das ist schon.
Es ist für diese Jahreszeit zu warm, sagen wir dann immer.
Du kannst halt sagen, wenn du es genauer sagen, wenn du es halt quasi sagen, du kannst sagen, es ist für diese astronomische Konstellation zu warm. Das wäre quasi die absolut korrekte Variante davon. Ja, noch etwas, das es nicht gibt, haben wir auch schon lange drüber und oft drüber gesprochen, Planet 9.
Wie, den gibt's nicht? Natürlich gibt's den.
Nibiru. Der Nibiru ist ja was anderes, den gibt's schon mal gar nicht. Aber
gibt's erst recht nicht gerade.
Genau. Nee, aber das ist ja auch eine Geschichte, die auch schon im Wesentlichen seit über 100 Jahren gibt's die, dass halt nach Planeten außerhalb der Neptunbahn gesucht wird. Weil es immer wieder durchaus plausible Hinweise gab, dass dort ein Planet sich befinden sollte. Man dachte, Pluto wäre so ein Planet, aber dann hat sich herausgestellt, der ist viel zu klein, um die Effekte zu verursachen, die er verursacht hätte sollen. Dann hat sich herausgestellt, die Effekte, die er verursacht hätte sollen, gibt's gar nicht. Ja. Dann hat man Asteroiden entdeckt da draußen und dann, 2016, hat man Asteroiden untersucht, die sich sehr weit von der Sonne entfernen. Ja, also die wirklich weit, weit von der Sonne wegfliegen, und hat festgestellt, dass die Bahnen dieser Asteroiden nicht gleichmäßig um die Sonne herum verteilt sind, wie man es eigentlich erwarten würde, sondern eben alles so ein bisschen clustern, ja, also sich alles in einer Ecke zusammenfinden. Mhm. Und die halbwegs vernünftige Erklärung, warum sie das tun, ist, dass irgendwo weit draußen noch ein großer Planet ist, ja, also ein paar Mal so viel Masse wie die Erde mindestens, der halt mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass diese Asteroiden diese Bahnen haben. Das war eine Arbeit von 2016, und die beiden Typen, die es da, Konstantin Batygin und Mike Brown, die das herausgefunden haben, die haben eben dann auch gesagt, ja, also sie haben halt diesen Planet 9 genannt, ja, und da gab Suchprogramme und alles, und man hat ihn nicht gefunden, also ist auch schwer zu finden, so ein Planet, wenn er so weit weg ist, weil der ist klein, leuchtet nicht selbst, reflektiert auch nur wenig Sonnenlicht so weit draußen. Also es war jetzt nicht dramatisch schlimm, dass wir den noch nicht entdeckt haben, aber man hätte ihn auch schon entdecken können, sowas auch nicht. Jetzt haben vor kurzem sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alle vom Dark Energy Survey, das ist so ein eigentlich Beobachtungsprogramm, das Supernova-Explosionen erforscht, aber die haben halt einfach sehr, sehr lange in den Himmel geschaut, ja, und dabei halt auch anderes Zeug gefunden, eben andere Asteroiden auf sich in extremen Bahnen, und die haben sich das alles nochmal angeschaut, und zwar haben sie gedacht, okay, theoretisch kann es ja auch sein, dass diese Asteroiden gar nicht wirklich quasi gehäuft in einer bestimmten Ecke auftreten, sondern dass das nur so ein Beobachtungseffekt ist, weil die ganzen Asteroiden da draußen sind schwer zu finden. Mhm. Ja, da muss man lange schauen, um die zu finden. Man braucht gute Teleskope, um sie zu finden. Und jedes dieser Programme, die Asteroiden entdecken, die schauen nur bestimmte Bereiche des Himmels an, die schauen nur zu bestimmten Zeiten zum Himmel, und vielleicht ist es zufällig gerade so, dass wir halt, ja, dass in der Ecke, wo die geclustert sind, dass das die Ecken sind, die von den Beobachtungsprogrammen bevorzugt werden. Und dass wir die anderen, die auch da sind, einfach nicht gefunden haben, weil wir da nicht hingeschaut haben. Mhm. Und das haben die, das klingt simpler, diese Fragestellung, als sie wirklich ist. Also die haben da wirklich jede Menge Computerstatistiken gemacht, haben die ganzen Parameter der verschiedensten Beobachtungsprogramme und Satelliten da reingestopft, haben so Populationen von Asteroiden simuliert, das abgeglichen mit den Beobachtungen, um dann eben rauszufinden, ist das Zufall, was wir gesehen haben, oder nicht? Also die Nullhypothese wäre, es gibt keinen Planet 9. Mhm. Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir das, was wir beobachten, mit der Nullhypothese erklären können? Ja, ohne Planet 9 erklären können. Und haben rausgefunden, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 17-94%, ist eine große Spanne, und sage ich gleich was dazu, mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 17-94% kann man das, was wir beobachten, ohne Planet 9 erklären. Mhm. Ja? Und 17-94 klingt jetzt ein bisschen ungenau, aber das, die ursprüngliche, also damals als Braun und Batygin ihre Asteroiden untersucht haben, die haben das Gleiche gemacht. Also die waren ja auch nicht doof. Ja, mhm. Die haben sich auch überlegt, ob das Zufall ist oder nicht. Und die sind damals auf eine Wahrscheinlichkeit von 0,2% gekommen. Ja, 0,2%. Dass man das durch Zufall so beobachtet hat. Und 0,2 ist ein großer Unterschied, sowohl zu 17 als auch zu 94.
Ja.
Und der Grund dafür ist, dass es, ja.
Warum nicht 100?
Ja, weil es halt.
Was beobachten Sie, was sich nur durch Planet 9 erklären lässt?
Naja, du siehst halt Asteroidenbahnen, ja?
Ja.
Und die Asteroidenbahnen, die wir haben, sind halt nicht gleich verteilt, weil wir nicht alle gesehen haben. Ja. Und bis du nicht alles beobachtet hast, was da ist, kannst du es nicht zu 100% sagen.
Kapiert. Ja. Ja. Mhm.
Und, aber was sie halt jetzt gesehen haben, ist, dass es wirklich, du hast halt wirklich Statistik mit sehr kleinen Zahlen. Das sind jetzt nicht tausende Asteroiden, um die es geht. Das sind irgendwie so, ja, ein bisschen mehr als ein Dutzend. Mhm. Ja, also das sind jetzt nicht viele. Und bei so kleinen Zahlen kann halt ein Ausreißer sehr schnell einen sehr großen Effekt haben. Und tatsächlich, die haben ja auch neue Asteroiden entdeckt und da berücksichtigt und haben gezeigt, ja, also dass wirklich, wenn du das mit den alten Daten machst und dann mit den neuen Daten vergleichst, dass halt quasi die alten wirklich halt, in dem Fall wirklich zufällig halt, gerade so blöd liegen, dass sie halt mit hoher Wahrscheinlichkeit vortäuschen, da wäre ein Planet 9 mhm. und mit den neuen Daten halt dann die Wahrscheinlichkeit extrem sinkt. Das heißt alles nicht, dass es keinen Planet 9 gibt. Ich bin überzeugt davon, dass ich und so gut wie alle anderen in der Astronomie sind überzeugt davon, dass sich außerhalb der Neptunbahn noch große Himmelskörper befinden müssen. Das folgt aus der Entstehung vom Planetensystem. Also die Dinger müssen da sein. Aber anscheinend ist jetzt diese Asteroidenbahnen, die halt als stärkstes Indiz dafür angesehen wurden, dass da eben wirklich in dieser einen Region ein Planet mit der und der Masse ist. Dieses Indiz gibt's halt anscheinend nicht. Ja, also wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen mehr Asteroiden, wir brauchen mehr Daten.
Dann wissen wir's. Würde man es anstellen, alle Asteroiden zu beobachten, wenn man das wollte?
Boah,
also ich habe jetzt gerade so eine naive Vorstellung von, wir schaffen es ja auch von der Erde aus den Weltraumschrott zu beobachten.
Ja, natürlich.
Ist es denkbar, dass man da so ein Radarding hinfliegt und
Das so nicht, aber es geht schon. Es gab ja damals so in den 90ern hat damals, glaube ich, der Kongress, der amerikanische, die NASA damit beauftragt, alle Asteroiden in der Nähe der Erde zu finden, die größer als ein Kilometer sind. Also alle potenziell gefährlichen Asteroiden, die bei einem Einschlag globale Folgen haben könnten. Oder ich glaube, das Ziel war nicht alle, sie haben gesagt, mindestens 90%, weil alle kannst dir, wenn ich nicht weiß, was da ist, kann ich nicht sagen, jetzt habe ich alles.
Ja.
Wenn ich, das ist immer schwer zu sagen, zumindest bei sowas Großem wie dem Weltraum. Und also da, das kann man schon machen. Du brauchst halt im Wesentlichen, du brauchst halt Geld, du brauchst Teleskope und du brauchst vor allem Leute, die Teleskopdaten auswerten. Mhm. Ja, und du kannst jetzt also hinfliegen und irgendwas mit Radar ab, das ist zu groß. Ja? Also stell dir vor, du bist da irgendwie da draußen, du bist da irgendwie 100-mal so weit weg von der Sonne wie die Erde und dann hast du ja quasi, du hast dann ein riesiges Volumen, das du absuchen musst. Ja. Also da kommst du mit Radar nicht weiter. Aber du kannst halt im Wesentlichen ein paar Weltraumteleskope, Teleskope auf der Erde, also du kannst auch mit einem Hobby-Teleskop Asteroiden da draußen finden. Geht auch. Werden auch gefunden. Aber du musst halt einfach sehr, sehr viel Geld, sehr viel mehr Geld als jetzt in die Asteroidensuche reinstecken. Das ist halt, Asteroidensuche ist sowas, das meistens immer so nebenbei läuft. Mhm. Ja, also wenn so ein Teleskop wie Gaia alle irgendwie 1% der Sterne der Milchstraße kartografiert, natürlich fliegen dem ständig Asteroiden durchs Bild und dann hast du die halt auch entdeckt. Ja. Oder eben dieses Dark Energy Survey, das Supernovas untersucht, auch die fliegen halt da quasi so durch. Das ist quasi, was so nebenbei abfällt. Aber du kannst natürlich auch sagen, okay, wir machen jetzt hier, wir gründen ein Institut, da stellen wir 500 Leute an, geben denen einen Haufen gute Teleskope, einen Haufen schnelle Computer, schicken vielleicht noch einen Teil ins Weltall und dann machen die nichts anderes, als Asteroiden zu suchen. Ja, klar, und dann werden wir auch sehr viel mehr finden als jetzt.
Hm.
Das ist jetzt kein technisches Problem. Du musst einfach nur halt die Infrastruktur schaffen und die Leute dafür abstellen, dann findest du mehr als jetzt.
Wo sich ja auch Sachen finden lassen, das ist im Traum.
Sehr schöne Überleitung.
Herrlich.
Dass du noch keinen Radiopreis bekommen hast.
Das ist unglaublich, ne?
Ja.
Das ist wirklich, eigentlich ist das ein Skandal.
Ja.
Also mindestens fürs Lebenswerk müsste da ja. Jedenfalls hat die Wissenschaft was ganz Witziges gemacht. Sie haben weltweit Menschen in ein Schlaflabor verfrachtet, 36 Probanden insgesamt, und haben mit denen Experimente im luziden Träumen gemacht. Luzides Träumen ist, wenn du dir im Traum darüber bewusst bist, dass du träumst und deinen Traum beeinflussen kannst. Deswegen. Also das weiß ich nicht. Manchmal hat man das ja versehentlich.
Ja.
Manchmal hat man das versehentlich. Gibt aber Leute, die können das mehr oder minder gut steuern. Also die können sagen so, ich träume heute Nacht luzid und die machen das dann auch. Ich finde das total faszinierend. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob das Schwätzer sind, also ob das stimmt, was sie sagen, oder ob das nicht. Aber ich finde es total faszinierend. Ich beneide die sehr darum. Und gleichzeitig weiß ich auch gar nicht, ist das vielleicht ungesund? Sind Träume so, ja, wie sie sind? Ne? Sind Träume so, wie sie sind, dass wir sie nicht beeinflussen können, weil das Gehirn das braucht?
Ja.
Naja, aber egal. Jedenfalls haben sie halt Leute luzid träumen lassen und haben dann mit diesen Leuten in den Träumen kommuniziert. Sie haben also in die Träume hinein gesprochen mit diesen Leuten. Und die Leute haben auch antworten können. Was ich schon ein bisschen, ne, klingt supererer, als es dann gelaufen ist. Also sie haben dann so Sachen gemacht wie gefragt, was ist 2 plus 2 oder so. Und das ist dann 4. Und die Antworten, die rausgekommen sind, das waren dann auch nicht, dass die Leute angefangen haben zu reden und sowas, sondern haben vorher Augenbewegungen ausgemacht. Man sagt, wenn die Antwort 2 lautet, zuck zweimal mit dem linken Augapfel wie sowas. Und das hat nicht jedes Mal, nicht bei allen, aber es hat so häufig funktioniert, dass sie ein Paper drüber geschrieben haben. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz lustig.
Ja, das ist ja toll. Jetzt können die Leute mich auch im Schlaf anquatschen und
genau.
Dumme Fragen stellen.
Genau. Und die Träumer haben dann hinterher erzählt, das hätte sich angefühlt wie so ein Offsprecher, weißt du, so ein Offsprecher in deiner eigenen Traumdokumentation, der dann sagt, was ist eigentlich 1 und 1? Zuck, zuck, 2. Finde ich schon ganz witzig. Ja.
Ja, kommen wir zu was ganz anderem. Weißt du, wer kürzlich den Meeresboden erforscht hat?
Nein.
Wale.
Wie?
Ja, das fand ich auch eine sehr, sehr coole Forschung. Also, dass sich unter Wasser Schallwellen fortpflanzen können, weiß man, ja?
Ja.
Und unter Wasser stehen auch einige Seismometer. Ja, die stehen dort, um halt Erdbebenwellen zu registrieren, weil man halt irgendwie viele Erdbeben halt auch unter Wasser stattfinden.
Ja.
So, jetzt hat man festgestellt, dass dort auch Daten aufgefangen wurden, die eigentlich nichts mit Erdbeben zu tun hatten, wo man auch nicht wirklich wusste, wo sie herkommen.
Ah, seismische Anomalie. Das ist eins von diesen russischen super leisen U-Booten.
Genau, ja.
Oktober, sie haben Roter Oktober gefunden.
Václav Kuna von der Oregon State Universität hat das in seiner Doktorarbeit untersucht. Ja, also auch aus Doktorarbeiten fällt oft sehr, sehr coole Forschung raus. Und der hat festgestellt, dass diese Signale von Walen erzeugt werden. Und zwar jetzt nicht einfach Walgesänge. Also die Seismometer haben nicht einfach nur die Walgesänge aufgefangen, sondern die Wale haben gesungen. Diese Schallwellen der Wale sind am Meeresboden, also quasi in den Untergrund des Meeresbodens, in die ozeanische Kruste eingedrungen, dann reflektiert worden und dort dann von den Seismometern aufgefangen worden. Also die haben quasi, es gibt auch sowas wie diese hast du vielleicht schon mal gesehen, so seismische Durchleuchtungen, wenn du jetzt irgendwie
diesen riesigen Rüttel-LKWs auf dem Feld
irgendwie sowas, ja, Und die Wesentlichen machen die Wale genau das. Die singen da so rum vor sich hin und erzählen sich irgendwas oder was auch immer die machen. Ja, und das sind halt in verschiedenen Schallimpulsen und so weiter. Und die können halt dann unterschiedlich stark in den Meeresboden eindringen. Das wird reflektiert. Also die tiefsten Töne der Finnwale drangen bis zu 2,5 Kilometer in den Meeresboden ein. Das heißt, du kannst dann da, wenn du das analysierst und halt auch weißt, wo das herkommt und weißt, was du tust, kannst dann eben wirklich den Ozeanboden genauer bestimmen als vorher. Du kannst auch Erdbeben genauer bestimmen als vorher. Mhm. Sie sagen hier auch, das finde ich jetzt ein bisschen nicht ganz schön, du kannst auch irgendwie Öl und Gas anscheinend vielleicht in Zukunft damit besser lokalisieren als vorher. Da reicht aber die Auflösung noch nicht.
Explorationswale.
Genau. So mit der kleinen Spitzhacke und dem Helm schwimmt er durchs Meer. Oh Gott. Ja, aber fand ich cool, ja. Also das halt irgendwie, das halt.
Jetzt finde ich ja noch mal spannend, ob die Wale sich dessen bewusst sind, also ob die Wale das aus einem bestimmten Grund sogar machen vielleicht, also dass das nicht ein Abfallprodukt ist ihrer Kommunikation, sondern ob sie tatsächlich auch die Reflexion aus der Erdkruste wiederum verarbeiten für sich zu irgendwas.
Ja, was muss denn da, was bringt das dem Wal zu wissen, was 2,5 Kilometer tief ist?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht bringt sie mir was. Ich habe keine Ahnung. Also
ich auch nicht, aber
Strömung, Wärme, weiß der Geier. Also finde ich total spannend mal. Naja. Was habe ich denn noch zu erzählen? Ah, letzte Meldung. Ich muss ein bisschen alarmistisch werden jetzt. Bitte. Polsprung! Polsprung!
Ja.
Der letzte Polsprung ist gar nicht so lange her. 42.000 Jahre hatten wir den letzten Polsprung, also dass der Nordpol zum Südpol gewandert ist. Das Ganze hat 1250...
Magnetisch, du musst mal sagen magnetisch ja. Ist, die Erde kippt nicht um.
Doch. Die Erde kippt um. der Ball kippt um. Hat 1250 Jahre gedauert und zwar 500 Jahre hin, dann ist 250 Jahre da geblieben und ist dann 500 Jahre wieder zurückgewandert.
Wollten sich auch mal treffen, die sind immer so weit auseinander, da ab und zu muss man sich erzählen, was da abgeht.
Am Äquator haben sie sich getroffen und ein Bierchen getrunken. Rausgefunden haben sie das und so genau datieren konnten sie das, weil sie in Neuseeland einen sehr, sehr gut konservierten Kauribaum aus dem Sumpf gezogen haben. Also einen fossilen Baum aus dem Sumpf gezogen, der so gut erhalten war, dass sie Radiokarbonanalysen und noch ein paar andere Sachen mit dem Ding machen konnten. Und jetzt wissen sie genau, wie das gelaufen ist und wie lange das gedauert hat. Und im Moment sind wir ja auch wieder dabei. Seit 2000 Jahren, das ist ja auch so, seit 2000 Jahren schwächelt das Erdmagnetfeld, wo ich jetzt echt gerne mal wüsste, woher wissen die das? Also wenn die jetzt sagen, wir seit 20 Jahren erschwächelt das oder so, dann würde ich sagen, ja klar, dann messt ihr. Aber
nee, das kannst du, da gibt, du kannst quasi aus fossilen Daten rausfinden, wie das Magnetfeld war.
Das stimmt, wenn das mit dem Kauribaum geht, auf 40.000 Jahren geht es natürlich auch auf 2000 Jahre in der Neueren. Ja, stimmt.
Blöd. Wie viel kosmische Strahlung durchkommt zum Beispiel, das ändert dann nämlich Isotopenverhältnisse. Du kannst auch die Umpolungen, es gibt irgendwie Bakterien, die haben so, die orientieren sich an Magnetfeldlinien, die haben so Magnetgestein quasi vereinfacht in sich drin. Wenn die sterben, dann sinken die ab und das richtet sich dann aus entlang der Feldlinien, das kannst du ausbuddeln und dann siehst du, wie die Feldlinien verlaufen sind. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das rauszukriegen.
Interessant daran ist, das Alfred-Wegener-Institut ist daran beteiligt gewesen und wenn ich Glück habe, geht der Resonator-Podcast dann doch irgendwann nochmal weiter und vielleicht kann ich dann da ja mal hin und mit denen reden und die fragen, wie genau sie das gemacht haben. Das finde ich immer spannend.
Ja.
Jedenfalls ist seit 2000 Jahren das Erdmagnetfeld in einem katastrophalen Zustand. Vor 170 Jahren haben sie angefangen zu messen, tatsächlich das Erdmagnetfeld zu vermessen und haben einen Rückgang der Feldstärke um 9% seitdem festgestellt. Im Südatlantik 30%.
Das ist diese komische Südatlantik-Anomalie, oder wie das Teil heißt, glaube ich.
Das ist da, wo die Flugzeuge verschwinden, ne?
Glaub nicht.
Sie schreiben auch dazu, unter Forschern ist aber umstritten, ob sich damit für die kommenden 1000 bis 2000 Jahre eine neue Polumkehr ankündigt. Was krass wäre. Also, ich mein, jetzt stell dir mal vor, Polumkehr heißt ja auch, Erdmagnetfeld ist jetzt erstmal, das verschüsst sich jetzt erstmal so ein bisschen, dann kommt die ganze kosmische Strahlung durch und dann können wir mal alle unsere, dann war's das mit Podcasts.
Naja, also so, ich weiß nicht, ob das so schlimm wird, weil
für die Gesellschaften müsste das doch eigentlich die totale Katastrophe sein. Also ich meine jetzt nicht für Menschen, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie wie die Vampire im Sonnenlicht.
bin ich mir nicht ganz sicher, kann ich jetzt nicht genau einschätzen, aber es gibt halt so das es schützt uns nicht nur das Magnetfeld, es schützt uns ja die Atmosphäre auch noch und ja. Die bleibt uns ja, die geht ja nicht weg. Ja. Also natürlich, du hast dann wahrscheinlich stärkere Auswirkungen von Sonnenstürmen und so, genau. Das schon, und dann, wenn du dann nicht entsprechend die Stromnetze entsprechend schützt, dann kann es da zu Ausfällen kommen. Satelliten werden stärker in Mitleidenschaft gezogen, wenn sie nicht entsprechend geschützt werden. Also das kann schon sein, aber ich glaube, ob jetzt hier auf der Erde, also direkt, ob du dann quasi hier dein Computer explodiert oder was auch immer, dass er das,
an bin ich mir nicht ganz sicher, da ein Problem ist. Also ich hätte aber tatsächlich damit gerechnet, dass das, also weil es halt auch nicht einfach nur 3-4 Tage dauert, sondern dass dann halt über ja, Jahrzehnte das Magnetfeld nicht mehr so sauber funktioniert wie bisher, dass das auf Dauer echt die Platinen ruiniert und so.
Ja, es ist ja, also man, es geht ja nicht völlig weg. Es wird ja schwächer doch, und dann wieder stärker.
Ganz.
Es wird schwächer und dann wird es wieder stärker. Also ein bisschen was ist immer da und dann hast du halt die Atmosphäre auch noch. Die, weil es ist ja nicht irgendwie irgendwas Unsichtbares, irgendwas, das da durchkommt. Es geht ja um die Teilchenstrahlung der Sonne. Und die wird ja von der Atmosphäre auch abgehalten und nicht nur vom Magnetfeld. Es trifft dann halt, es kommt, sie erhöht sich, das schon, wenn das Magnetfeld schwächer ist. Ja, und dann hast du halt irgendwie auch mehr Krankheiten, vielleicht Krebsraten werden sich vielleicht erhöhen, aber das passiert in 1000 Jahren oder wann auch immer, wenn es passiert. Bis dahin haben wir vielleicht hoffentlich raus, was man gegen Krebs tun kann und können vielleicht auch ein Handy bauen, das nicht kaputt geht. Also.
Notfalls verkaufen wir Hüllen, die Strahlenschutz, genau. Ding sie machen.
Ja. Gut, dann habe ich noch eine positive, neutrale Meldung zum Abschluss. Eine schöne Meldung, es geht um Bier.
Ja, das ist immer eine gute Meldung. Ja. Obwohl, mussten die nicht so viel Bier wegschütten, die ganzen Brauereien? Jetzt ist ja ganz schrecklich.
Das ist ja jetzt, aber ich rede von der Vergangenheit.
Ah, Altbier. Ja?
Nein, ich rede von Bier und von der Vergangenheit. Und Bier ist ja wirklich so eins der ältesten Getränke, die es gibt, also Wasser mal abgesehen, aber eher ältesten alkoholische Getränke der Menschheit. Es gibt auch diese Theorien, dass irgendwie durch die Bierherstellung die Menschen überhaupt erst sesshaft geworden sind. Also what? Nicht, weil sie alle so angedüdelt waren und dann nicht mehr aufstehen konnten, sondern du brauchst halt Getreide musst du anbauen, ja, und das, so, da ja. Ideale, also das halt quasi das ein Einfluss war, um das zu machen. Man weiß auf jeden Fall, dass Bier schon lange getrunken wurde, ob es jetzt wirklich so die Grundlage unserer.
Was du gerade gesagt, es könnte sein, dass, weil sie Alkohol herstellen, also weil sie Bier herstellen wollten, haben sie Getreide angebaut. Nicht, sie haben Getreide angebaut, um sich zu ernähren und dann den Brei zu lange offen stehen lassen und daraus ist dann Bier geworden?
Ja, also das kann durchaus, also da ich glaube, da ist sich die Archäologie und die Anthropologie, ich weiß gar nicht, wer da jetzt überhaupt zuständig ist, sind sie noch nicht einig genau. Okay. Also, aber es gibt durchaus, wenn ich sagen, dass halt quasi so, dass das Bierbrauen und auch die restliche Landwirtschaft, aber halt wirklich, dass halt das durchaus das Bierbrauen auch das Motivierende gewesen sein könnte. Cool. Aber da kann ich echt nicht einschätzen, wie.
Es würde halt passen zu uns. Also,
ja. Aber auf jeden Fall, jetzt weiß man das wirklich so, dass wir das wirklich schon lange machen, ja. Also das erste Bier, es gibt Hinweise, dass das schon irgendwie vor 14.000 Jahren wir schon Bier gebraut haben oder das, was damals als Bier durchging, ja. Mhm. Und jetzt hat man in Ägypten was entdeckt, ja. Nämlich eine Hochleistungsbrauerei, eine Großbrauerei, wow. 5.000 Jahre alt. Und zwar, man hat wirklich viel Bier gebraucht in Ägypten, also nicht nur so zum Trinken, sondern das war auch die Bezahlung der Arbeiter, die die Pyramiden gebaut haben. Ja, die haben jede Menge Bier gekommen. Mhm. Ja, wenn du dir die Hieroglyphen anschaust, die ägyptischen, Nahrung, die Hieroglyphe, die Nahrung darstellt, zeigt ein Brot und ein Biersymbol.
Ah, ja.
Und das heißt, wenn du da immer die Pyramiden baust, du dich von heute auf morgen, und da waren noch ein paar Leute beschäftigt. Ja. Das heißt, die mussten schon die Infrastruktur haben, viel Bier herzustellen. Ja, und jetzt hat man eine Anlage entdeckt, die eben 5000 Jahre alt ist.
Ich warte jetzt auf die Hektoliterzahl, die du gleich sagen wirst.
Ja, pass auf, also 20 mal 2,5 Meter große Anlage, 8 Sektoren, jeweils 40 Steingutgefäße zum Brauen und ich zitiere jetzt wieder hier aus dem Zeitungsartikel, mit jedem Sud in dem Becken konnten mehr als 22.400 Liter hergestellt werden.
Wow.
Also das ist schon ein bisschen was, ja? Also
ja.
Mit jedem Sud in dem Becken, ja.
Wie viele Becken waren es?
40 Steingutgefäße, 8 Sektoren mit jeweils 40. Ich habe jetzt da keine Gesamtsumme drin.
Jetzt müssen wir nochmal einen Braumeister fragen, was genau das heißt. Also wie oft diese 22.000 Liter Bier dann tatsächlich rausgegeben haben. Also ob ob die Anlage in der Lage war, täglich auszuschütten oder so.
Ja. Das kann ich noch nicht sagen. Also, ja. Aber auf jeden Fall, man hat halt wirklich schon vor 5000 Jahren gewusst, wie man sehr viel Bier herstellen kann. Krass. Obwohl halt das Bier damals ein anderes Bier war als heute. Also, das hatten wir auch in der früheren Science Master Show, da ging es um Oktoberfest und Bier. Und da habe ich auch eben über die Geschichte des Biers erzählt und auch das altägyptische Brotbier. Kann man es ehrlich nennen. Also ich habe das ein bisschen nachgebraut, nachgestellt. Mhm. Also das hat auch irgendwie nicht so ausgeschaut wie Bier heute. Das war im Wesentlichen so eine, ja, eher ein bisschen schon so eine festere Suppe.
Ja.
Wo dann eben auch, es ist das, im Prinzip hast du Brot, kannst du, das kann man auch machen, das schmeckt durchaus gut. Also ich muss das Rezept nochmal raussuchen. Du nimmst im Prinzip Brot.
Ja.
Das tust du anrösten in der Pfanne, also nicht so, dass es verbrennt, sondern nur anrösten. Das zerbröselst du in Wasser. Ein bisschen Hefe dazu, oder da kannst du, damals haben sie es halt die Naturhefen aus der Luft genommen, aber du kannst auch einfach mit Schlag Hefe reinschmeißen und dann stellst du es einfach hin. Also jetzt nicht irgendwie korkenfest drauf, weil sonst explodiert es dir irgendwann, ja, logischerweise. Aber von ein paar Tagen, du siehst dann, dass es schon bald anfängt so zu blubbern, zu gären. Mhm. Und wenn du das eine Zeit lang machst, das schmeckt gar nicht schlecht. Ja, also das schmeckt dann wirklich so ein bisschen fruchtig und alles.
Ja, das ist ein Sauerteig am Ende, ja, so ein bisschen.
Also, nein, also nicht sauer, aber das schmeckt wirklich, also das ist ein bisschen so wie Kvas, falls du das kennst.
Nee.
Das ist Kvas, ist sowas Russisches. Das ist auch im Prinzip auch so Brotbier. Also das kannst du auch kaufen, so, ich glaube, im Brottrunk kannst du ab und zu kaufen.
Ja, das habe ich schon mal gesehen, aber ja,
und
noch nie.
Und Kvas ist halt im Wesentlichen das Gleiche mit Alkohol, ja.
Ah, ja.
Und also das kann man machen, aber bei den Ägyptern war es halt auch, das war halt wirklich noch ein bisschen eher halt suppiger. Da waren auch ein bisschen so Früchte drin. Die haben da so getrocknete Früchte reingeschmissen, Brotstücke. Mhm. Das war auch wirklich so das drüber Suppe. Die musstest du auch mit Strohhalmen trinken. Mhm. Ja, also die haben, da gibt es wirklich ein wunderbares, das war so quasi das Herzstück meiner Nummer damals bei den Science Busters. Es gibt ein wunderbares Relief, wo du zwei Ägypter siehst, oder vermutlich ein Ägypter und eine Ägypterin, obwohl könnten auch zwei Männer gewesen sein. Der eine trinkt Bier aus dem mit Strohhalm aus einem Krug, während der andere ihn oder sie von hinten einmal ordentlich durchnimmt.
Ah ja.
Also altägyptische Pornografie mit Strohhalm Bier trinken. Also das hat man damals, also es hat sich keiner ausgedacht, sondern die haben das wirklich mit Strohhalm getrunken. Ja, ja, also man kann das nachmachen, es schmeckt gut, aber hat natürlich nichts mit dem normalen Bier zu tun.
Was ich mich frage, ist, warum fermentiert man das Brot nochmal? Warum fermentiert man nicht einfach direkt das Getreide zu einem alkoholischen Getränk?
Gute Frage. Hat man halt irgendwie, es war halt vermutlich, hat man es halt damals so gemacht. Ich meine, es ist der Anfang von, also so ist ja auch das Bier entstanden. Das war so Brotbacken und Bierbrauen hat man ja früher bis zu den modernen Techniken, die wir halt jetzt haben, war ja immer gleich. Du hast mal irgendwie angefangen, halt irgendwie so eine Art Teig zu machen. Und ja, je nachdem, wie viel Wasser du reingeschmissen hast, ist es halt am Ende dann Brot geworden oder Bier geworden.
Ja.
Und ich überlege gerade, warum es irgendwie, da habe ich jetzt die Geschichte nicht ganz so im Kopf, wie man dann halt quasi so mit dem Getreide dann hingekommen ist.
Ich überlege auch gerade, ist Brot, also ist ein ausgebackenes Brot eventuell länger haltbar als ein Getreide? Nee, Getreide kannst du ja auch ewig lagern. Ne?
Gute Frage, aber vielleicht, ja, ist es, du hast dann die Hefe vielleicht schon drin im Brot und das geht leichter zum Starten als so.
Das vielleicht kann natürlich sein, ja. Also es ist halt, das wird Sauerteigbrot gewesen sein, denke ich mal, was sie früher gemacht haben. Also
ja,
die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Hefebrot draus wird, ist sehr gering.
Nee, du brauchst doch ein sauer gesäuertes Brot, wenn, ja, du dieses Bier, Brotbier machen willst.
Okay. Ja, klar, du hast dann im Grunde schon alles an Mikroben, was du brauchst. Obwohl, nee, die sind ja tot, du hast es ja durchgebacken. Vielleicht kennt sich ja, vielleicht haben wir ja irgendwie tatsächlich Biernerds in der Hörerschaft. Das fände ich echt mal
interessant. Kann ich mir nicht vorstellen. Hörerschaft trinkt nichts.
Nee, nicht, weil hier, also ja, aber auch Ahnung hat von der Herstellung und solche Sachen alles. Falls uns jemand auf Spotify hört, es gibt eine Webseite zu diesem Podcast, der heißt vrint.de. Da gibt's auch noch viele andere Produktionen und man kann Kommentare hinterlassen. Das heißt, wann immer wir sagen, Hörerschaft, sag doch mal, seid ihr herzlich eingeladen, einfach mal dieses komische Spotify-Universum zu verlassen und auch hier mal reinzuschauen. Jetzt, ja, weiß ich nichts mehr zu sagen, sind wir fertig, ne?
Ich habe meine Geschichten auch im Wesentlichen durch, ja.
Ja, haben wir noch Werbung?
Nee, also passiert ja nichts, ich drehe nirgendwo auf. Ich habe auch gerade keine aktuellen Bücher zu verkaufen. Ihr könnt meine anderen Podcasts hören, Sternengeschichten oder das Universum, die sind auch sehr, sehr gut. Kann man sich auch gerne anhören, freut mich auch. Holgers Podcast könnt ihr auch anhören, der hat auch noch ein paar mehr. Ja, alles andere. Sonst habe ich, glaube ich, nichts, was ich jetzt aktiv bewerben muss. Dann Instagram-Account gibt es, folgt mir dort.
Hast du da eigentlich mittlerweile genug Follower auf deinem Instagram-Account?
Nee, ich bin jetzt, glaube ich, bei 9040 oder sowas.
Ja, angelangt. Ey, Leute, das, also geht doch mal, folgt dem doch mal da, dem Florian.
Ja, da gibt es tatsächlich Stern, Informationen über Sterne.
Ich beneide dich ja um diesen Globus. Ich finde den ja sehr geil. Weiß ich.
Ja, gibt's bei wie heißt das? IKEA.
Ach komm.
Ja. Und tatsächlich, also ich habe den tatsächlich nur beim deutschen IKEA, beim österreichischen IKEA gibt's ihn nicht mehr. Weswegen, und da muss ich mir nochmal hier die Hörerschaft vom Das Universum Podcast, ist das nett, da habe ich das auch erwähnt und dann habe ich heute ausgepackt, hat mir einer zwei Stück geschickt, weil ich natürlich, wenn ich mehr habe, dann kann ich irgendwie ein bisschen leichter vorarbeiten, cool, verschiedene Motive drauf machen. Ja. Also bei Deutschland, IKEA, kriegst du den.
Tatsächlich, Lindrande heißt er. Lindrande, genau. Das ist ja ein schwarzer Globus zum... Und da malst du einfach mit Kreide drauf, ja?
Ja, also ich habe jetzt keine so Tafelkreide, das ist ein bisschen zu ungenau, ich habe so Kreidestifte. Die halt im Prinzip so wie Eddings, nur dass sie halt, dass halt Kreide rauskommt, die du abmischen kannst.
Ach, großartig.
Es kommt so flüssige Kreide raus.
Ja, das müssen wir noch der
IKEA. Ja, kannst du auch bestellen, oder?
Ja, aber das 20-Euro-Ding, was bei mir in der Ecke steht und einstaubt und dafür dann irgendwie 5 Euro Liefergebühr, das ist einfach. Ja,
ich stelle noch ein Bett dazu.
Das war die Wissenschaft. Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.